Heute gibt es schlechte News aus der Gaming-Branche, aber wenigstens schöne Spiele und schöne Menschen hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zum Game Talk hier bei Rocket Beans. Ich freue mich, dass ich heute gleich drei Kollegen hier begrüßen kann. Zum einen den lieben Krogi.
Hallo, ja, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Anmoderation.
Ja, ich wollte mal ein bisschen Fallhöhe aufbauen, um zu gucken, was sind denn die schlechten News, die wir heute haben. Aber es ist ja nicht alles immer eitel Sonnenschein. Nein, ich möchte erst mal schlechte News. Nein, eine der besten News heute ist, dass du, Wirt, hier mit am Start bist. Schön, dass du da bist.
Hi, gehör ich zu den schönen Menschen oder zu den schlechten News?
Schöne Menschen.
Ach, danke schön.
Gregor, hallo. Schön, dass du
schön, dass ich auch da sein kann. C'est moi.
Ja. Wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung rund um das Thema Gaming für euch geschnürt. Und wir starten mit einem Thema, das wir letzte Woche hier noch nicht berücksichtigen konnten, weil es erst am Freitag erschienen ist und es dann noch ein bisschen Embargo-Auflagen gab. Und deswegen jetzt nochmal Eindrücke zu Tekken 8. Und ich glaube, derjenige, der das hier am meisten gespielt hat, korrigiert mich gerne, bist wahrscheinlich du, Wirt, ne?
Könnte sein. Und gleich eins vorweg. Ich bin eigentlich gar nicht so der größte Tekken-Spieler. Mhm. Ich habe damals keine PlayStation 1 gehabt, womit ich dann auch, wie die meisten Leute hier wahrscheinlich, dann noch Tekken 3 gespielt habe. Ich habe es immer bei Freunden gespielt. Hab danach Tekken Dark Resurrection.
So einer warst du.
Ja. Tekken Dark Resurrection hier auf der PSP gespielt.
Ja.
5 war das. Das mochte ich halt sehr, sehr gerne. Und deswegen, Moveset von Tekken 8 ist nicht so meins, aber das, was ich bisher gespielt habe, ich habe die Kampagne durchgespielt, die auch so eine Cinematic-Kampagne war wie bei Mortal Kombat. Die ging ungefähr jetzt 3,5 Stunden und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist im Gegensatz zu Mortal Kombat mehr Anime-lastiger, weil ja auch Made in Japan und so weiter. Mhm. Und geht natürlich wieder um die Mishima und Jin Kazama und so weiter und so fort. Wer wirft wem und Vulkan. Und jetzt ist es halt so, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen. In Tekken 7 war das Ende so, dass Kazuya seinen Vater Heihachi in den Vulkan geworfen hat. Und Heihachi ist tot. Harada hat auch schon gesagt, einer der Entwickler, er ist tot, der kommt nicht mehr wieder.
Sure.
Also wir haben schon, Eddie Goro ist ein DLC-Charakter, der ist nicht dabei. Und da haben wir auch einen der neuen Charaktere gesehen. Sie hieß, ich muss nochmal kurz sagen, gucken, Rainer. Mhm. Und die hat auch so ein Moveset, was sehr, sehr ähnlich ist wie dem vom Heihachi. Und das ist halt so eine der mysteriösen neuen Figuren. Der Kampf, also die Story hier in Tekken 8 ist wieder rund um Kazuya und Jin. Und man wird herausfinden, Vater, Sohn, wer von den beiden wird gewinnen. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Es geht einfach schnell von der Sache. Es ist eine lustige und amüsante Anime-Story. Aber ich glaube, für viele ist es dann vielleicht doch zu sehr übertrieben. Dann greifen die lieber doch bei Mortal Kombat zu. Gehen wir doch mal zum Gameplay.
Lass uns mal ein bisschen kurz über die Story.
Ich will
mir den Story-Mode auch nochmal geben. Das Ding ist, der 7.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich habe da die Story auch durchgespielt. Wie lange ist der her? 8 Jahre? 7, 8 Jahre?
Oder so? 2017 erschienen, 7 Jahre.
7 Jahre, also ich habe alles vergessen.
Ja, ja. Ne?
Und die haben diese Recap-Videos da, aber ich setze mich jetzt nicht eine Dreiviertelstunde hin und gucke mir dann mit englischen Untertiteln japanische irgendwie so Schnipsel an.
Ich habe kurz gemacht übrigens.
Ja, aber in der Demo war das ja schon so.
Ja, ich habe aber wirklich von Part 1 bis 3 habe ich mir diese Schnipsel-Videos angeguckt. Da hatte ich aber auch keinen Bock mehr, muss ich sagen, aber es war geil.
Weil Part 1 bis 3 immer so sind. Heihachi wirft seinen Sohn in ein Loch. Und dann kommt nächstes Mal, Kazuya wirft seinen Vater von diesem Berg.
Das ist wirklich genau so. Und dann kam die Frau dazu.
Und dann kommt, ja genau. Und in Teil 7 kommt ja die Frau von Heihachi. Und dann stellt sich ja heraus, er hat sie getötet, weil sie böse ist.
Ja, Heihachi war
eigentlich der Gute.
Heihachi war immer der Gute, weil die Frau jetzt böse war.
Genau, weil sie trägt das Devil-Gene in sich, weshalb dann Kazuya, sein Sohn und sein Enkel den Teufel in sich tragen.
Auch wenn Heihachi tot ist, ich hatte sehr viel Spaß mit der Mortal Kombat 1-Kampagne, weil da kannst du dich ja auch so reinversetzen, selbst wenn du nicht diese ganze Vorerfahrung hattest. Das hat ja ein bisschen was von so US-TV-Serie, so Abenteuer Xena Herkules, so hat es sich für mich angefühlt. Bei Tekken habe ich irgendwie so das Gefühl, der Wahnsinn ist da, aber du brauchst schon so ein bisschen die Vorerfahrung davor. Wer ist nochmal Lars, was ist mit Lee? Das sind alles übrigens dann Ziehsöhne, meine ich.
Lars ist der Hauptcharakter in Tekken 6 gewesen. Er war aber so unbeliebt, deswegen haben sie ihn so ein bisschen
Er ist ein Adoptivsohn von Heihachi, oder? Er ist
sein genetisch echter Sohn. Einer seiner echten Sohn.
Lee ist dann der Adoptivsohn.
Und jetzt sagt Harada, der Entwickler, Heihachi hat viele Kinder.
Hammer.
Und ich denke mir so,
auf Mallorca. Ey, ich will, das Ende muss sein, es kommt raus, alle Menschen auf der Welt sind die Kinder von Heihachi. Ja, alle.
Jetzt kommt's noch, Lars ist sogar ein Charakter in Naruto.
Hey, also offiziell. Es war doch einfach nur ein Kampfturnier am Anfang, oder? Nur ein Turnier ausschreiben,
oder? Genau,
es ist
ein großes Turnier.
Und daraus ist die Scheiße entstanden.
Und wer gewinnt, der wird Chef dieser Firma.
Das ist herrlich.
Der Mishima Zaibatsu.
Ja,
ich liebe das. Und jetzt kommt noch die Story. Es gibt noch den deutschen Charakter Leo, der auch wirklich Deutsch spricht. Das klingt, ich fand's in den Kommentaren sehr passend. Synchronsprecher eigentlich immer sehr gut, aber hier haben die einen deutschen Synchronsprecher rausgesucht, der Native Speaker ist. Aber es klingt einfach so, als wäre so ein TKKG-Sprecher. Also es ist sehr merkwürdig, weil alle so.
Hast du was gegen TKKG?
Ja, es wirkt so ein bisschen off.
Okay.
Es passt nicht so ganz. Ja, ja. Es ist halt auch so, es ist wie ein Galileo-Beitrag. Alle sprechen ihre Native Language. Also Japaner sprechen Japanisch, Spanier sprechen Spanisch und so weiter. Aber die verstehen sich alle untereinander. Okay. Und dann kommt natürlich der deutsche Charakter, der dann einfach Deutsch spricht und so. Das klingt halt nicht wie ein professioneller Sprecher. Was dann sehr merkwürdig ist. Aber er und sein Vater sind Archäologen und die haben herausgefunden, die Mishimas, die machen das schon seit Jahrhunderten. Die jagen die ganze Zeit diese Oni, diese Teufel. Das sind die ganze Zeit die Guten gewesen. Ah. Und das ist ja, ihr habt die Demo gespielt, am Ende wird ja das so gezeigt mit diesen ganzen Steintafeln und so weiter. Das Logo der Mishima Zaibatsu, dass sie schon seit Jahren das machen und auch hier Kriegsmaschinerien bauen.
Weißt du, diese Dämonen. Das werden wir ja alles noch erleben, wenn wir das Ding spielen. Ich bin fast schon interessiert, das habe ich bei den alten Tekken, weil ich habe die zur PS1-Zeit sehr exzessiv gespielt damals, auch Tekken 5 sehr viel noch, sind die Arcade-Enden, ne? Diese fast schon Comedy-Videos, die sie daraus gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du, Fabian, ist dein Rechner verbunden mit dem Internet oder so? Sonst würde ich mal auf das ja, du weißt schon, was ich meine. Das Ending von Steve Fox von Tekken.
Ach, Steve Fox?
Das ist der Boxer.
Ja, aber ich dachte, du willst jetzt das Ende von King haben aus dem ersten Tekken.
Ach so, nee, das kenne ich ja schon.
Ja, Babyproblem. Nee,
das Ende von das Babyproblem. Aber Ende von Tekken 8 von Steve Fox, weil da sieht man, in welche Richtung dann die Comedy wieder geht.
Das weiß ich gerade nicht, aber hast du?
Ansonsten
nicht,
googelt.
Ansonsten googelt. Nee. Aber die Enden in diesen Arcade-Spielen, das ist ja halt ganz klassisch. Das gab's ja auch schon bei Street Fighter und es gab ja bei Tekken 1, 2, 3, dass dann man auch so Arcade-mäßig halt einfach gegen mehrere Charaktere kämpft. Und am Ende gibt's dann so ein kleines Cinematic-Video, was dann so ein bisschen die Story auflockert, beziehungsweise mehr zu dem Charakter zeigt. Die gibt's natürlich auch wieder, aber die sind ja alle nicht wirklich Kanon.
Es ist, schaltest du da immer noch neue Charaktere frei, wie vorher die Progression bei den alten Games, oder das ist jetzt alles nur DLC mit neuen Charakteren?
Zwei Charaktere schaltest du frei, beziehungsweise ein Charakter schalte ich frei. Ah, am Ende, wenn man die Kampagne durchspielt, schaltet man einen Charakter frei.
Also nicht, wenn du jedes Mal mit einem Charakter Arcade durchgespielt, eine neue Figur, dann wieder eine neue Figur, ist nicht mehr so, ne?
Genau, die meisten Charaktere sind freigeschaltet, bis auf einer.
Lasst uns doch vielleicht mal von der Story kurz weggehen, weil ich glaube, viele interessiert auch noch ein bisschen, wie ist das denn spielerisch so? Es gab ja, glaube ich, ein bisschen Veränderungen. Es gibt ja so neue Systeme, die da irgendwie drin sind, dieses Heat und das Rage-System und sowas, was dafür sorgen soll, dass die Kämpfe so ein bisschen offensiver und actionreicher werden. Spürst du da wirklich eine Veränderung? Also spielt sich das für dich signifikant anders als frühere Tekken-Spiele oder einfacher oder schwerer vielleicht?
Also mit diesem Heat-System und diesem Rage-System, ich kenne mich tatsächlich nicht sehr gut damit aus, weil ich, wie gesagt, nicht so der größte Tekken-Spieler war. Ich weiß halt, bei Tekken hatten die ja sowas wie diese Ultra-Kombos eingeführt, die dann auch in anderen klassischen Fighting-Games dazugekommen sind. Drückt man R2 und dann wird dann halt so, wenn man gerade kurz vorm Verlieren ist, dass man dann halt noch so einen Comeback-Moment hat. Also sowas Ähnliches gibt es auch. Es gibt dann halt auch so einen Counterschlag und es gibt dann halt auch dieses Heat-System, wodurch du dann halt einen Schlag ausführst und dadurch dann ein bisschen stärker wirst, um dann so ein Comeback hervorzuführen. Es gibt natürlich auch diese Ultra-Kombos mit dieser kleinen Cinematic, die dann eingeführt wird. Und was eigentlich ganz, ganz neu und interessant dazugekommen ist, ist halt der vereinfachte Modus. Du kannst, wenn du L1 drückst, dann halt wie jetzt in modernen Fighting-Games, jetzt auch bei Street Fighter, mitten im Kampf aber, einen Auto-Kombo-Modus einsetzen. Und das finde ich dann halt vor allem als Tekken-Spieler sehr, sehr hilfreich, weil ich kenne die Tasteneingaben überwiegend nicht. Mhm. Und da kannst du halt einfach durch sehr, sehr wenig Tasteneingaben einfach wie der krasseste Pro aussehen.
Ist das abgeschaltet im Multiplayer?
Das kannst du ja ein- und ausschalten.
Müsstest du auch abschalten, weil ansonsten wäre es ja relativ unfair, oder?
Naja, ich glaube nicht.
So von wegen, oh, ich hau da drauf, oh, Automatik aus Versehen aktiviert, schon den Kampf gewonnen.
Also, das fühlt sich aber nicht so ganz nach Automodus an, finde ich. Also es vereinfacht die Steuerung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du komplett überlegen bist. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Ich weiß, was du meinst, wenn einer alles erlernt, dann kommt so ein Dude an, drückt einfach nur R1 und los geht's. Aber so fühlt es sich nicht an.
Nee, es ist ja nicht so, dass automatisch ist, sondern es ist halt mit Autokombos halt. Es ist wie bei Street Fighter.
Ja, aber also von wegen aus, ich muss mir keine Gedanken machen, okay, ich drück den Knopf dann mit dem Timing sowas, sondern ich gehe hin und hämmer auf die Viereck-Taste. Mhm. Das eigentlich ist das Tekken tatsächlich. Ja, ja. So haben es früher die meisten auch gespielt. Ich habe die Demo ja auch dann ausprobiert, ne? Und dann mal in den One-on-One-Fighting und so weiter gemacht. Es ist immer gut, dass für Leute die Hürden niedriger gemacht werden, einfach damit man mehr Spaß hat beim Einsteigen oder sowas. Da sollst du aber natürlich auch dran denken, dass du das grundsätzliche Gameplay gerade im Multiplayer damit nicht aushebelst. Und zumindest, wenn die Option da ist, dass man es abschalten kann, ist das schon der richtige Weg.
Ich hoffe, es ist da, weil ich habe, wie gesagt, bisher nur den Story-Modus durchgespielt, den Arcade-Modus. Und ja, da konnte man es im Kampf dann optional einstellen. Bei Street Fighter ist halt so, du musst ja immer vor dem Kampf einstellen, möchtest du die klassische Einstellung haben, möchtest du die moderne Steuerung haben oder möchtest du, was war das, AI, was man noch dazu
hat? Ja, das war noch ganz weniger, also dass du nur fast nur noch Knöpfe
drücken musst. Genau, das war ganz merkwürdig. Da der Charakter sich schon fast selbst bewegt und du musstest im richtigen Moment halt nur noch die Tasten eingeben.
Quicktime-Events, ja.
Ja, okay. Ich glaube, das war wirklich AI, wie sie es genannt haben oder so.
Möchte jemand von euch noch was zum Thema Tekken 8 an der Stelle ergänzen gerade?
Ich kann nur sagen, dass ich es am Wochenende auch gespielt habe und ich wollte nur kurz reinschauen und habe dann ruckizucki 2-3 Stündchen darin verloren, weil es mir tatsächlich viel Spaß gemacht hat. Also ich finde wirklich, dass dieses Rage-System irgendwie auch unfair ist tatsächlich, weil kurz vorm Sterben hast du halt die Möglichkeit, einfach R2 zu drücken in diesem vereinfachten Modus und dann musst du nur nicht getroffen werden und dann kriegst du noch drei Hits, die dein Char dann ausübt. Mhm. Und die sind richtig stark. Also wenn du das gut timest, dann kannst du damit das ganze Spiel komplett drehen. Fand ich aber geil für mich persönlich, weil ich auch seit Tekken 2 oder Tekken Tech Tournament eigentlich kein Tekken mehr richtig angerührt habe. Mhm. Hat sich ja logischerweise sehr viel geändert. Aber ich mag es sehr, wie die Charaktere sich spielen und verliebt habe ich mich in diese Lady, ich weiß nicht, wie sie heißt, die den Kaffee anbietet.
Azucena.
Ja. Martial Law.
Azucena. Die hat so einen tänzerischen Stil, hat mich so ein bisschen an Eddie damals erinnert. Fand ich richtig cool. Also es hat mich wirklich lange Zeit abgeholt und ich würde weiter zocken wollen. Und du hast doch sogar mit diesem Tekken-Controller gespielt, ne?
Achso, ich habe so mit dem Razer Kitsune-Controller gespielt. Das ist halt so ein Hitbox-Controller, anstatt dass da ein Stick ist, hast du dann...
Nimmst du den etwa mit zum Turnier dann, oder was?
Darf ich?
Nee.
Also der Kitsune-Controller ist, anstatt dass du einen Control-Stick hast, hast du dann Face-Buttons, die du dann benutzt mit der linken Hand.
Und es gibt Minigames, ne, glaube ich.
Genau, Tekken Ball ist auch wieder da.
Habe ich noch nicht gespielt, aber macht noch Ball, so wie früher wahrscheinlich.
Genau.
Ja, geil.
Ja, schön.
Ja, ansonsten, optisch ist das Ding auch Hammer. Eine Bombe, weil Unreal 5 Engine und die Ladezeiten Hammer. Nahezu nicht vorhanden. Das Problem bei Tekken 7 war ja immer so, ja, nach jedem Kampf ein paar Ladezeiten, die Bildschirme waren immer da, wo sie geclashed haben, Bildschirm auch hier, beim Arcade-Modus war es immer, wenn du einen Kampf verloren hast, musst du immer eine Weile warten, bis es weitergeht. Hier ist es halt so nahtlos und der Übergang zwischen also Cutscene zu Ingame-Cutscene und dann zum Spiel ist auch einfach nahtlos und sieht einfach richtig gut aus. Also die Inszenierung ist einfach der Hammer. Alles auch im Hintergrund, was du da alles siehst für Explosionen, irgendwie war es eine Party im Hintergrund. Du bist auch irgendwie hier wieder im Big Apple unterwegs und siehst einfach, wie viel einfach da los ist. Und die holen da echt viel raus aus der Unreal 5 Engine. Es macht einfach nur Spaß, auch nur einfach zuzusehen.
Das beste aussehendste Prügelspiel bisher.
Würde ich auch behaupten.
Das würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja. Wir haben übrigens für euch da draußen, wenn ihr jetzt noch Bock habt auf mehr Tekken 8 am Donnerstag, hier unser Turnier. Ich glaube, mindestens zwei hier am Tisch spielen da mit, nämlich ich glaube, Wirt und Gregor, ihr seid damit vertreten und werdet versuchen, euch die Krone zu schnappen in Tekken 8. Und damit würde ich sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Es geht nämlich hier einmal um Piranha Bytes. Ihr habt das vielleicht letzte Woche schon mitbekommen, dass die ein wenig in Schieflage geraten sind. Es ging damit los, dass die Webseite von Piranha Bytes auf einmal nur noch aus einer Art statischer Startseite bestand und da nicht mehr viel zu finden war. Und dann wurde am 22.01. dort ein Statement verlinkt, wo Piranha Bytes gesagt hat, Kurzfassung, sowas wie, schreibt uns noch nicht ab und wir tun alles dafür, um auch in Zukunft noch Spiele machen zu können und sind überzeugt davon, dass uns das gelingen wird und man meldet sich, sobald man quasi neue Unterstützung habe und dafür versuche man gerade Partner zu finden. Und das klingt natürlich alles erstmal nicht so gut, denn die arbeiten ja an Elex 3, die haben dafür auch Förderung damals bekommen und ja, es scheint aber nicht so rund zu laufen in der Entwicklung, beziehungsweise ist eventuell das Geld ein bisschen knapp und ich habe gedacht, Micha, du bist doch jemand, der ist immer, du bist auch emotional einfach nah dran an den Spielen dieser Firma und ich kann mir vorstellen, also was hat das mit dir so gemacht, als du das gehört hast?
Nee, das letzte Mal, als ich war einmal bei Piranha Bytes mit Reinke, ne? Und da war der Mittwoch noch ganz groß im Bild. Oh. Das, glaube ich, gibt's jetzt nicht mehr tatsächlich. Nein, Spaß beiseite. Ich find's schade, weil für mich persönlich ist Piranha Bytes ein Studio, was natürlich die Spielewelt in Deutschland auf jeden Fall geprägt hat und auch noch versucht zu prägen mit Elex, aber früher natürlich mit Gothic. Und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich die Serie sehr schätze und Gothic 1 und vor allen Dingen auch Gothic 2 sind für mich einfach Spiele, die zumindest andere Rollenspiele geprägt haben. Mhm. Ich glaube, das kann man so auch vorsichtig ausdrücken, ohne die Fanbrille aufzuhaben. Und dementsprechend finde ich es natürlich schade, wenn man hört, dass es dem Studio nicht so gut geht und vor allen Dingen, dass es damit zusammenhängt, dass das gar nicht an deren Qualität oder an deren Studio an sich liegt, sondern dass die Teil einer Sparkultur sind oder Sparmaßnahmen sind, eben von der Embracer Group, die und THQ Nordic gehört ja eben zu denen. Und ja, ich glaube, da kommen so ein paar Dinge zusammen, die einfach doof gelaufen sind. Nicht nur Elex 2 war jetzt auch nicht der Verkaufshit, muss man sagen. Ich habe mich da auch ein bisschen recherchiert. Unsere liebe Sarah hat ja so ein, ich weiß nicht, ob das hier schon mal Thema war, aber sie hat auf jeden Fall einen Podcast empfohlen zu dem Thema vom Game Podcast. De war das, und das habe ich mir auch reingezogen, die Episode. Und dort wird auch darüber gesprochen, dass natürlich Elex 2 auch einen schlechten Start hatte, weil das einfach nur, ich glaube, 3-4 Tage nach dem Release von Elden Ring veröffentlicht wurde und dadurch natürlich auch in dem Fahrwasser dieses großen Titels gar nicht die große Chance hatte, unabhängig davon, wie die Qualität letzten Endes war. Weil natürlich ist das Spiel auch nicht so super gut in der Presse weggekommen.
Die Elex-Sachen, also ich kenne mich nicht so super aus mit den Piranha Bytes-Sachen. Das waren aber schon die am höchst budgetierten Titel wahrscheinlich von Piranha Bytes.
Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich kann es dir auch nicht zu 100% jetzt sagen, aber müsste es ja eigentlich. Zumindest Elex 2 würde ich da auf jeden Fall reinziehen wollen. Naja, was hinzukommt ist, dass der Björn Pankrat, auch als er bei uns schon hier war, zum Finale von unserem Gothic Let's Play, auch damals schon sagte, er hätte nicht mehr so großes Interesse an Gothic an sich. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das hat er dann weiter auch immer noch erzählt. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du gerade für eine IP so Erfolge eingefahren hast und dann aber sagst, nee, das fühle ich nicht mehr, ich möchte gerne was anderes machen und wir stecken unsere Power jetzt in ein neues Spiel namens Elex. Und wenn das dann vielleicht nicht ganz so stark und gut ankommt, wie man sich das erhofft, ist es natürlich schon mal schwierig, sag ich mal. Und in der Zwischenzeit, so erfährt man auch aus dem Podcast, hat man sich dann ja auch, oder zumindest ist der Björn nicht mehr da. Ich wollte sagen, hat man sich getrennt. Ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann. Aber der Björn Pankrat ist wohl nicht mehr Teil des Studios seit November, so sagt man, weil es da irgendwelche Probleme gab, welche auch immer. Und ja, jetzt ist man so ein bisschen in der Schwebe. Ich hab ich glaube, Micha verkauft das immer so, als hätte ich super heiße Insider-Informationen. Das habe ich nicht. ich habe aber, weil ich den Harry, der war ja auch mit beim Gothic-Ende sozusagen. Und er ist Quest-Writer oder Story-Writer. Also er schreibt sozusagen Handlungsstränge von den Spielen. Den finde ich halt super nice und finde es einfach menschlich ein korrekter Typ. Und ich habe mich bei ihm gemeldet, aber nicht nach dem Motto, ey Harry, erzähl mal, was geht bei euch ab, sondern ich wollte ihm einfach alles Gute wünschen. Mhm. Weil mir ist klar, wenn du diese Nachrichten hörst, dass das für Mitarbeiter scheiße ist.
Also er arbeitet aktuell auch immer noch da.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie Stand jetzt das aussieht, aber ich glaube, dass er da noch tätig ist. Ich glaube zwar schon, dass viele Leute, also zumindest ist das die Info, die ich irgendwie jetzt nicht von ihm bekommen habe, aber durch Recherche irgendwie rausgefunden habe, schon Kündigungen ausgesprochen worden sind. Ich glaube, Anfang Dezember gab es erstmal Kurzarbeit bei denen und Ende Dezember gab es dann die Kündigung. Und das liegt auch wohl auch daran, dass THQ Nordic Deutschland wohl die Hand schon stärkt für Piranha Bytes. Also ich glaube, gerade der deutsche Ableger von THQ hat einfach viel Sympathie für den Laden und möchte einfach, dass es denen möglichst gut geht. Das ist so mein Gefühl. Und deswegen gab es wohl auch erst, oder gab es nicht direkt Kündigung, sondern man hat erstmal versucht, mit Kurzarbeit was zu machen, damit man auch weitere Pitches formulieren kann, damit es mit der Firma irgendwie weitergeht. Also, dass man quasi Investoren sucht so und sagt, ey, wir haben hier Arbeiten an Elex 3. Seid ihr interessiert oder nicht? Ich glaube, das ist so gerade der Stand. Und Ende Dezember gab es dann, glaube ich, auch schon Kündigungen. In wie viele und wie hoch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ist ja auch logisch, dann hast du Kündigungsfristen. Und ich denke mal, wenn alle gekündigt werden oder geworden sind, dann ist ja bis Mitte diesen Jahres ist da ja keiner mehr da. So, und du kannst, glaube ich, auch bei einem, und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem, wenn du Investoren findest, kannst du ja nicht erwarten, dass dieses Studio bis zu diesem Zeitpunkt komplett bleibt. Also kannst du nicht sagen, dass jeder Mitarbeiter mit Mann und Maus da bleibt, weil die müssen ja auch alle leben und was tun. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie es um die bestellt ist. Und finde ich auf jeden Fall grundsätzlich, das war die Anfangsfrage, wie fühlt sich damit, finde ich nicht cool. Also finde ich nicht schön, weil ich die Kultur dieses Entwicklerstudios schon irgendwie feier, weil sie bekannt sind für ihre derbe Art, diesen Ruhrgebiet-Schnack und diese Attitüde, die sie damit reinbringen in die Spiele. Und ich finde, das ist was Besonderes. Und ich mochte auch die Elex-Reihe. Und ja, es waren nicht deren beste Titel, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber mir haben sie Freude bereitet. Und das ist auch eine subjektive Meinung. Aber ich hatte zumindest bis Dreiviertel des Spiels Elex 2 Spaß damit. Und dann wurde es ein bisschen repetitiv. Aber ich wünsche denen alles Gute. Und deswegen habe ich mich bei Harry gemeldet und gesagt, ey, ich hoffe, du findest da irgendwie für dich einen guten Weg und es geht gut weiter. Und das war aber nicht so von wegen, ey, erzähl mal, wir machen hier Game Talk, welche Inside-Informationen gibt es? Weil das kann er ja auch nicht geben. Also selbst wenn er es mir sagen würde, kann ich es jetzt hier auch nicht hier rumverbreiten, weil es totaler Bullshit wäre. Aber ich weiß auch nichts. Ich wollte ihm einfach nur menschlich sagen, ey, das ist eine blöde Situation. Das kennen wir alle, wie das ist, wenn man mal abhängig ist von einer anderen Firma und da läuft es dann nicht so. Oder sie möchten halt Sparmaßnahmen durchführen. Ja, und das ist gerade im Grunde der Stand. Sie haben aber dann ja, und du hast es gerade auch noch ausgedruckt, sie haben ja ein Social-Media-Posting rausgehauen, wo sie halt sagen, ey, schreibt uns nicht ab. Mhm. Es geht irgendwie weiter. Und ich glaube, damit beziehen sie sich tatsächlich auf diese Gespräche, die sie führen. Und die Frage ist natürlich auch, und da wird's gerade eingeblendet, sind Piranha Bytes, das ist auch eine Frage an euch, die ich mir stelle, sind Piranha Bytes für einen möglichen Investor interessant, weil es ein eingespieltes Team ist? Oder sind sie interessant, weil sie vielleicht mit einem halbfertigen Spiel um die Ecke kommen, was ich Elex 3 nennen könnte?
Weißt du, Frage bleibt natürlich, wir werden ja auch gleich nochmal allgemein über die vielen Entlassungen sprechen, die auch abseits von Piranha Bytes oder was bei Piranha Bytes noch anstehen könnte, Embracer, Microsoft oder sowas nochmal drüber sprechen. Was würde eine Zukunft für Piranha Bytes heißen, weil wir haben ja, wenn Embracer als Mutterfirma anfangen würde, Studios zu schließen, bedeutet ja nicht, dass sie dann die Rechte dann irgendwie weitergeben oder sowas, die würden ja immer noch bei Embracer, bei den Spielemarken, wenn also, Piranha Bytes irgendwie gehört denen zum Beispiel, Elex könnten die mit unabhängig von einer anderen Mutterfirma dann ausfinanziert zum Beispiel mit Elex weitermachen oder wäre es dann, die müssen komplett neue Spiele machen und Embracer sucht sich wie beim Gothic Remake ein anderes Team, das jetzt dafür verantwortlich ist.
Das haben sie tatsächlich, also diese Info kriege ich jetzt nur oder gebe ich weiter aus diesem Podcast, von dem ich eben gesprochen habe. Da sagten sie, dass bedingt durch die Zuarbeit von THQ Nordic Deutschland für Embracer, ich kann es nicht bestätigt sagen, ich gebe es nur weiter, wohl die Mitnahme von Elex 3 bis dato fein wäre. Aber ich glaube, und das ist mein persönliche Zugabe jetzt, wenn ein Investor kommt und sagt, wir geben euch Summe X, dann wird wahrscheinlich auch über dieses Spiel neu verhandelt werden müssen. Ja. Kommt ja wahrscheinlich immer darauf an, wie es weitergeht. Dadurch, also ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt mit. Und für mich persönlich, ich glaube, ich würde einfach sagen, wenn Piranha Bytes irgendwie weitergeht, ey, macht einfach weiter, macht ein neues Gothic. So.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das hängt nicht an der Marke Elex. Und ich glaube auch eher, dass man hofft, dass vielleicht ein Investor kommt, der sagt, hier, wir haben irgendwie x Millionen Euro. Und dann würde eine Neuformierung wahrscheinlich stattfinden. Das wäre dann vielleicht nicht Piranha Bytes, sondern es wäre eine andere Firma. Weil ich glaube, dass jetzt innerhalb dieses ganzen Embracer-Konzerns da nochmal, ich glaube, da ist das ein Kollateralschaden. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Hörer bei Embracer sich jetzt dafür interessieren, dass da noch dieses Studio in Deutschland sitzt, die ja an Elex 3 arbeiten. Weil die haben, glaube ich, gerade ganz andere Probleme auf einem anderen Maßstab. Und ich kann mir vorstellen, da kommt jemand hin und sagt, hier, da sitzen noch 30 talentierte Leute, mit denen machen wir ein neues Studio und die machen dann ein Spiel, was wird wie Gothic, auch wenn es vielleicht nicht so heißen wird. Das würde ich am ehesten noch sehen, dass sich das innerhalb dieser sehr angeschlagenen Großgruppe da jetzt nochmal wieder findet oder alles gut wird. Das glaube ich persönlich nicht. Also wir haben ja gerade heute Morgen auch die News, dass Eidos Montreal, die arbeiten am neuen Deus Ex, einstellen muss und da 100 Leute entlassen werden. Und das ist ja auch wieder Embracer Group. Und das ist natürlich nochmal auf einem anderen Maßstab, was ich übrigens auch echt einen krassen Schock finde, weil das ein total, also Eidos Montreal auch ein super Studio, die vorher Guardians of the Galaxy gemacht haben, was ein wirklich gutes Actionspiel war. Und ja, also bei Embracer, da werden die Einschläge echt immer zahlreicher und das mittlerweile auch so, also was wie jetzt Eidos Montreal und Deus Ex, das wäre vor ein paar Jahren noch absolut die allergrößte Nachricht gewesen. Heute Morgen oder heute ist es so, ach ja, krass, schon wieder sowas irgendwie, aber du empfindest es fast schon als normal, weil wir so eine Häufung auch an negativen Schlagzeilen oder Studio-Schrumpfungen und Spieleinstellungen erleben. Das ist schon sehr, sehr auffällig im Moment.
Gerade bei Embracer ist ja nochmal der Sonderfall, also verglichen dazu, Microsoft ist eben die Nachricht gerade momentan, dass sehr viel überlagert mit den, wie viel, 1900 entlassen? Verteilt auf alle Studios mit dem Einverleiben von Activision. Microsoft hätte natürlich den Geldbeutel weit, weit aufgemacht in den letzten Jahrzehnten, damit die mal wirklich dann auch Spiele haben, die sie dann selber präsentieren können. Bei Embracer, wir hatten vorher, Fabian, du und ich haben ein bisschen drüber gequatscht oder so von wegen, was würde der Plan eigentlich gewesen sein, wo die einfach ohne Ende Studios aufgekauft haben. Die haben ja auch hier Eidos Montreal, Crystal Dynamics quasi von Square Enix damals abgekauft, inklusive der Marken auch. Auch, wo viele damals gesagt haben, oh, das ist aber zu einem Sparpreis rübergegangen, dass die jetzt Tomb Raider und Deus Ex machen können und so weiter. Wenn das letzten Endes darauf hinführt, mit diesen ganzen Kürzungsmaßnahmen, dass, was weiß ich, es werden x-fach Studios geschlossen, vielleicht auch so große wie Crystal Dynamics dann irgendwann mal, und dann wird Embracer die Markenverwaltung oder sowas, die dann sagen können, okay, wir lizenzieren Tomb Raider an euch, wenn ihr Interesse habt, ne, und müssen das nicht mehr selbst produzieren. Also das kann ganz schön schief ausgehen für viele Studios da.
Ja. Also Embracer hat das ja, glaube ich, angefangen in der Zeit, als die Zinsen wahnsinnig niedrig waren. Dann hatten die vielleicht nicht so ein richtiges Endziel dafür und haben gedacht, ach cool, hier kriegen wir nochmal billig Kohle rein, da kaufen wir uns nochmal die für. Und die haben ja so viele Marken, du hast es eben schon mal gesagt, also Alone in the Dark, Jagged Alliance, Desperados, Spellforce, Tomb Raider, Legacy of Kain, also so viele große Serien gehören mittlerweile zu Embracer. Und dann irgendwann, wenn das Geld ausbleibt oder keine Kredite mehr nachkommen, und das war ja in dem Fall bei denen wohl so, dass sie irgendwann mal so ein milliardenschweren Ausfall hatten mit Geld, was sie verplant hatten, und schon fällt dir das ganze Ding auseinander. Weiß nicht genau, aber ich weiß auch nicht, was jetzt deren Plan ist, weil die haben so viele angefangene Projekte und wahrscheinlich Kredite, die sie kaum bedienen können. Das wird, glaube ich, alles noch richtig unangenehm werden dieses Jahr, was deren Studios angeht und deren Projekte.
Wollen sie nicht sogar Ubisoft kaufen, glaube ich? Aufkaufen?
Das war, glaube ich, eher mal ein Gerücht, aber...
Das war ein Gerücht, oder?
Gewundert hätte es einen damals auch nicht.
Ich glaube, das war zu der Zeit, ich glaube, müsste 2017, 2018 gewesen sein. Das war doch dann auch diese E3, wo dann Beyond Good and Evil gezeigt wurde und alle Ubisoft-Mitarbeiter dann...
Wo Yves Guillemot gekommen ist und wir sind eine Familie, wir lassen uns nicht kaufen.
Und dann war doch irgendwie auch noch so, das Ubisoft-Logo wurde geändert und so, oh, was passiert denn jetzt? Wurden sie jetzt noch aufgekauft oder
das
nicht?
Das Ubisoft steht für You. Du bist das Wichtige bei Ubisoft.
Wie bei der Wii U.
Wii U, ja.
Um nochmal dein Microsoft-Thema aufzugreifen, du hast es eben schon mal gesagt, auch da 1900 Leute jetzt entlassen nach der abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard. Boah. Insgesamt die Games-Sparte bei Microsoft vor 22.000 Leute. Also sind wir schon bei fast 10%, die da gehen müssen. Und 22.000 ist natürlich echt auch enorm. Also dann musst du halt gucken, wie viele Studios haben die gekauft. Dann sind da auch noch Sachen wie Bethesda und so natürlich dabei, die da dazugehören. Ich finde es immer... Also das Blöde daran ist natürlich immer dieser Beigeschmack von wegen fast im gleichen zum gleichen Zeitpunkt, als das verkündet wurde, gab es auch die News irgendwie, der Börsenwert von Microsoft liegt bei 3 Milliarden Dollar. Und dann so, ja, wir schmeißen aber mal 10% der Leute raus. Das ist komisch. Also weil Microsoft hat ja offenkundig das Geld und die, das ist ein anderes Problem als bei Embracer. Aber ich habe auch das Gefühl, je größer sowas wird und je mehr Leute da dabei sind und so und je mehr Geld du machst, desto schärfer wird trotzdem noch dieser Druck, also einfach noch mehr das zu optimieren, die Zahlen noch besser zu machen und so. Und ich weiß nicht, wie lange das irgendwie noch ein gesundes System ist.
Es ist super weird. Also Microsoft subventioniert eigentlich schon seit den ganz alten Xbox-Tagen ihre Sparte. Die allererste Xbox hat ultra viel Verlust gemacht, Milliarden viel. Trotzdem haben sie die 360 durchgedrückt, die dann zu einem zumindest Achtungserfolg gekommen ist. Aber irgendwann vor ein paar Jahren kam auch mal im Sinne dieser ganzen Gerichtsverhandlungen, zwischen wer auch wen immer verklagt hat, ja auch mal raus, dass sie nie wirklich richtig Profit mit Hardware gemacht haben bei Microsoft. Und es wird so viel quersubventioniert, Sachen mit dem Game Pass dann reingeholt, wo du weißt, dass Microsoft dann draufzahlt, weil da fehlt ja das Geld, was sonst dann reinkommen würde, wenn Leute die Sachen kaufen würden. Und das jetzt im Kielwasser, die versuchen zu sagen, ja, auch wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber dann ist es ausgerechnet an dem Punkt, wo dann menschliche Schicksale betroffen sind und Leute, wo deren Arbeitsplätze dann runtergedampft werden, um dann was auch immer den Börsenwert nochmal zu steigern oder da nochmal irgendwie bessere Werte zu haben. Wenn man in den ganzen Jahrzehnten vorher einfach alles quersubventioniert hat und in die Miesen gegangen ist. Und auch bei aller so Freundlichkeit, die so jemand wie ein Phil Spencer dann ausstrahlt, du musst am Ende immer sagen, es sind alles Businessmenschen. Ne? Dass jeder, der an der Firmenspitze oder sowas ist, selbst nahbare Leute wie so ein Satoru Iwata zum Beispiel, ne? Den man zu schätzen weiß, weil er so nah bei sich gegeben hat und auch so nah dran mit den Leuten, die konsumieren, dann sich abgegeben hat sozusagen. Auch das ist ein Business Mensch gewesen. Also man muss immer so ein bisschen so die Trennung haben, selbst wenn die coole Jacken haben und so freundlich tun, am Ende entscheidet, wie viel Geld auf dem Konto ist.
Aber es ist kein Indikator mehr, dass du Leute entlässt, wie es um die Firma bestellt ist. Das finde ich so absurd. Dass du einfach sagst, naja, wir schmeißen Leute raus und der Börsenkurs geht hoch. Also eigentlich sollst du doch erwarten, logisch, dass dann die Anleger, wenn ich mal so sprechen soll, dann sagen, okay, der Firma geht schlecht, ich ziehe meinen Kram da auch raus. Aber nee, alle sagen, ah, nee, denen geht's eh gut, es gibt noch mehr Geld für uns alle. Das ist einfach irgendwie auch pervers tatsächlich.
Letztlich die Kurzfristigkeit. Ich habe keine Ahnung von Börsenspekulationen.
Ich auch nicht.
Aber das ist mir alles zu hoch. Aber vielleicht ist es so von wegen aus, wir können kurzfristig Geld machen, vielleicht weil dann, wir wissen, wie der Markt funktioniert. Leute werden entlassen. Das heißt, entsteht kurzzeitig ein Wert. Das heißt, wir geben dann nochmal mehr rein. Bleibt die Frage, wann sie ihr Geld wieder rausziehen, irgendwann später. Und wir werden die Ausläufer ja eh erst richtig, was die Spiele an sich angeht, in 4 bis 5 Jahren sehen. Die Sachen, die jetzt produziert werden würden, weil wir, diese Diskussion hatten wir ja Ende letzten Jahres. Was für ein geiles Jahr für Videospiele es ist, aber ein absolut beschissenes Jahr für die Spieleindustrie. Und das, was wir letztes Jahr bekommen haben, ist das, was quasi alle Sachen, die verschoben wurden im Sinne der Pandemie, sind jetzt auf einmal gefühlt alle rausgekommen, weil die dann weggearbeitet werden können. Jetzt fallen die ganzen Arbeitsplätze weg, dann wirst du nicht mehr so einen gehäuften Haufen an Hits und guten Spielen haben. Aber es wird dann eine richtig große Dürreperiode geben.
Du schwächst dein ganzes Unternehmen eigentlich.
Ja. Und genau, wie willst du dann Leute davon, wenn es dir um Geldgeber geht, dann nochmal davon überzeugen, oh, wenn jetzt eh das nicht so gut läuft, warum sollen wir jetzt nochmal die Tasche aufmachen, damit wieder mehr Spiele gemacht werden?
Vielleicht ist Cortana richtig fleißig in der Zwischenzeit.
Das ist das Erste, was ich deinstalliere.
Ja, absolut.
Ja, das Spiel wurde auch eingestellt, ne? Also ich glaube, die haben ja Survival-Game von Activision Blizzard jetzt eingestellt, was sie da entwickeln.
Odyssey, ne?
Odyssey?
Ist das so? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber eingestellt
hat. Ich wollte gerade Titan sagen, aber nee, Titan war ja ein anderes.
Titan?
Das war das, bevor
ist Overwatch erschien. Ist Titan nicht Overwatch?
Ich glaube, die haben den
Charakter. Es wurde zu Overwatch.
Ich glaube, genau, es wurde zu Overwatch, aber es war auch ein komplett anderes Projekt.
Ja, du hast es eben schon mal gesagt, Gregor, 2023 war ein schönes Spielejahr, aber ein schlechtes für die Leute, die Spiele machen. Leider setzt sich's ja echt so ein bisschen fort jetzt und wir hätten jetzt auch als anderen Beleg hier noch Riot zum Beispiel einführen können, wo ich auch gedacht habe, hä, gefühlt sind die doch super erfolgreich und trotzdem müssen die so viele Leute jetzt entlassen. Also da hat's ja, glaube ich, viel diese Riot Forge-Sparte getroffen, die diese Ablegerspiele gemacht haben.
Runeterra ist, glaube ich, da jetzt auf Stillstand, beziehungsweise passiert nicht mehr viel und auch Leute, die das MMO entwickeln, was irgendwie gerade so gerüchteweise ist, Wurden auch entlassen.
Je nachdem, so eine, das ist jetzt natürlich alles so rein spekulativ oder so, wenn die jetzt ihre Arbeitskraft reduzieren bei den ganzen Firmen und so weiter, ist natürlich vielleicht auch gewiss so in der Vorbereitung, was können wir eigentlich durch KI ersetzen? Ja. Ne? Was sind da von wegen, können wir irgendwo nochmal, wenn wir neue Projekte anfangen, zum Beispiel an den Artists dann sparen, die dann so Konzeptzeichnungen oder andere Sachen machen, die so ersetzt werden. Und wenn schon mal, da musst du dich nicht in ein paar Jahren damit auseinandersetzen und Leute damit durchschleifen, sondern du kannst jetzt sagen, oh, wir mussten den Gürtel enger schnallen. Okay, wir gucken, wie wir uns neu aufstellen. Wir besetzen nur noch 10% der Stellen neu, weil der Rest kann von KI erledigt werden.
Ja, ich glaube, eine KI ist auch super dafür, wenn du ein Free-to-Play-Spiel hast, um genau zu analysieren, wie monetarisierst du das am besten? Also womit interagieren die Leute am meisten in dem Spiel? Was wollen die am meisten haben? Und solche Sachen, das kannst du bestimmt auch alles vom Algorithmus in 3 Minuten jetzt ausrechnen lassen, wo du da einfach Punkte setzt, wo Leute was für bezahlen müssen und sowas. Also ja, es kann kein so schönes Thema, aber es ist Teil genauso der ganzen Spielindustrie und wir werden auch in den kommenden Wochen immer mal wieder draufschauen. Ich habe gelesen, bei Embracer soll es Mitte Februar die neuen Quartalszahlen geben und dann eventuell auch ein Update dazu, wie der ganze Spar- und Sanierungskurs weiter verläuft. Ich bin mal gespannt, wie das Jahr sich für die entwickeln wird und auch für alle anderen. Ich würde sagen, wenn keiner dazu noch was hat von euch, springen wir weiter zum nächsten Spielethema.
Ja, das ist gut. Vielleicht wirst du noch Insider-Infos oder so.
Hau raus. Ich habe keine Insider-Infos. Ich sehe etwa so aus, als hätte ich Insider-Infos.
Wahrscheinlich nicht. Also.
Ja, oder was du über KI denkst oder so.
Nee, das KI-Thema müssen wir uns mal für eine andere. Das können wir nachher noch
mal. Kommen wir nicht drum.
Da müsst ihr Ingo einladen übrigens.
Ja?
Unser Sprecher Ingo, der hat da auch eine Meinung zu.
Ach so, kann ich die KI-Ingo vielleicht für sich einkaufen.
Also. Perfekt, ja.
Kingo. Nee, ist was anderes.
Greg, du hast so ein Spiel mitgebracht, das erscheint Ende dieser Woche für PC, PlayStation und Xbox. Das ist ein Spiel, was nicht zum ersten Mal erscheint, sondern das ist schon das, glaube ich, dritte Remake eines Spiels einer großen japanischen Rollenspielserie. Es geht natürlich um Persona 3 Reload. Wir haben das, glaube ich, in Kurzversion haben wir das mal in der Spielevorschau auch schon besprochen. Jetzt kommt das Spiel diese Woche raus. Wir sehen hier, glaube ich, das Opening-Movie des Spiels, bevor wir nachher auch nochmal einen Trailer aus dem Kampfsystem sehen. Was kannst du uns dazu erzählen? Und für mich immer die wichtigste Frage, die ich mir auch bei Yakuza immer stelle, ist das jetzt ein guter Entry-Point oder soll ich lieber 4 oder 5 nochmal weiterspielen?
Nö, es ist tatsächlich ein guter Entry-Point, kann man in dem Sinne sagen. Also ich habe jetzt so knapp 2 Dutzend Stunden schon mal spielen können, habe auch nochmal meinen alten PS2-Save angemacht von vorher 20 Jahren ungefähr.
Hast du noch?
Ja, ich hab den damals auf die PS3 transferiert.
Der Gregor, immer Überraschung, das ist smart, Hammer.
Smart, das ist schön, sowieso.
Ja, alles.
Letztes Mal abgesaved, November 2006 oder so.
Geil,
nein, oder 2008 oder glaube ich war es da. Ich habe da vergleichsweise nochmal reinschaut. Wir hatten im letzten Jahr schon, du hast ja die verschiedenen Remakes nochmal erwähnt, Fabian. Wir haben die HD-Fassung für aktuelle Konsolen bekommen von Persona 3 Portable. Das war eine Handheld-Umsetzung, die es von dem Spiel gegeben hat, dass wir dann so ein knappes Jahr später jetzt das vollwertige Remake bekommen. Ist schon mal ganz gut, weil ich habe es nicht nochmal in der HD-Fassung durchgespielt, dann hätte ich nämlich jetzt erstmal keinen Nerv dafür, das Game nochmal dann durchzuzocken. Entry Point in der Hinsicht, Persona 3 war so Mitte der Nullerjahre das Spiel, was quasi die moderne Persona-Formel festgelegt hat. Die alten Persona-Spiele vorher, die hatten zwar schon so ein bisschen diese Schulthematik, waren aber zum Teil so Ego-Perspektiven, Dungeon-Crawler, fast schon so Ultima-Style, wo du unterwegs gewesen bist oder so mit isometrischer Perspektive ausgestattet, aber dieses konkrete, hey, du hast einen richtigen Tagesablauf mit Kalender und du hast Uhrzeiten, zu denen du parallel in die Schule gehen musst, mit Freunden abhängen, aber am Abend geht's dann in den Dungeon, wo du dann rundenbasierte Kämpfe machst, in zufallsgenerierten Leveln. Dieses Konzept wurde mit Persona 3 damals festgelegt und ich fand das richtig geil damals, muss ich sagen. Mhm. Es hatte einen ganz eigenen Flow gehabt, vor allem, weil sich so das Kämpfen echt gut abgewechselt hat und die so eine gute Methode gefunden haben, so dieses Lebenssimulation-Ding von wegen, hey, je mehr du dich mit deinen Freunden beschäftigt hast, dann hast du auch Boni in den Kämpfen bekommen, weil dann stärkt sich die Bande der Partymitglieder und die können Special-Attacken auswählen und so. Das hatte diesen netten Flow da gehabt. Die Formel damals
hab war... Habe ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Warum schießen die sich dauernd in den Kopf?
Das okay. Das ist auch das...
Irritiert mich total.
Das muss man, glaube ich, heutzutage auch ein bisschen so unterm Kontext sehen. Die haben mittlerweile ein Trigger-Warning,
tatsächlich, wenn du das Spiel startest in der modernen Version. Das war damals so ein Edgelord-Aspekt, würde ich nennen. Das ist natürlich keine Pistole, sondern sie nennt es Evoker. Und damit aktivierst du die Persona, die in deinem Geist wohnt. Mhm. Indem du dir mit diesem Evoker, der rein zufällig wie eine Pistole aussieht, dass du dir einen Headshot dann damit gibst, dann kommt die Persona aus deinem Kopf raus und dann kann sie Magie wirken. Dieses Element fand ich schon vor 20 Jahren knapp sehr edgelordig, muss ich sagen. Das haben sie jetzt hier so erhalten. Es ist wahrscheinlich die Macht der Gewöhnung, dass es mir nicht mehr so auffällt, aber für Leute, die neu drankommen, die hätten sich vielleicht nochmal ein anderes Element überlegen können, gerade in der heutigen Zeit, wo man noch wesentlich sensibler mit solchen Themen umgeht, außer da so einen kurzen Bildschirm mit weißem Text am Anfang als Trigger-Warning mit reinzugeben. Man gewöhnt sich schnell daran, dass sich alle in den Kopf ballern mit den Evokern. Grundsätzlich der Punkt, den ich mache, weil ich habe es damals sehr, sehr gern gespielt und hat gemerkt in den kommenden Jahren, weil das Spiel so erfolgreich gewesen ist, mit Persona 4, Persona 5 wurde sehr konsequent an diesem Konzept weitergearbeitet. Was du hier bekommst, ist quasi das PS2-Spiel von vor eben knapp 20 Jahren, aber grundmodernisiert, bessere Grafik, Kampfsystem nochmal durchgeschliffen, neues Voice-Acting, Texte überarbeitet und so weiter und so fort. Es fehlen so ein paar Kleinigkeiten, die dann in den späteren Versionen reingekommen sind, zum Beispiel der PSP-Port, der hatte so ein paar Reduktionen. Du konntest durch viele Locations nicht mehr richtig durchgehen, die waren früher ausmodelliert bei der PS2, die waren da so Visual Novel-Style, auf einmal nur so Grafiken. Dafür hatte die PSP-Version aber zum Beispiel die Wahl zwischen dem männlichen und dem weiblichen Hauptcharakter, weil das so Visual Novel-mäßig aufgebaut wird, mussten die keine neuen Charaktermodelle machen, also ging es, so ein Element zu verbauen. Und bei der PSP-Version, das war bei der PS2-Version original noch anders, da hast du nur deinem Hauptcharakter im Kampf direkt gesteuert, aber deine Kollegen waren nur mit KI unterwegs. Das heißt also, du hast deine Befehle gemacht und alle anderen haben so ihr, je nachdem, was für eine Vorlage du gegeben hast, ihr eigenes Süppchen gekocht. Das haben sie mit der PSP-Version dann zum Glück alles auf händisch umgestellt, weil das für die Taktik einfach enorm viel besser ist. Wenn du dieses Spiel dir jetzt hier holst und mir macht's enorm viel Spaß, ich finde, das ist ein super Remake von dem PS2-Original, aber es fehlen etliche Upgrades so in der Hinsicht. Die Wahl des Hauptcharakters ist nicht mehr möglich. Du hast nur noch den männlichen Charakter, weil jetzt alles neu ausmodelliert ist. Es gab zu PS2-Zeiten ein Add-on, das hieß The Answer. Das hat noch so Postgame mehrere Stunden. Das kam mit einer Zusatzversion nochmal raus. Nochmal mehr Gameplay gegeben. Das soll hier auch nicht vorhanden sein. Ich habe es noch nicht beendet, das Remake jetzt hier. Aber die Entwickler haben schon gesagt, diese Bonus-Episode ist zum Beispiel nicht mehr drin. Also für absolute Komplettisten, schaut euch lieber vielleicht nochmal um, ob ihr die PS2-Fassung oder die PSP-Version mit dem HD-Remaster auch noch mal holt. Wobei auf der PSP, glaube ich, war die Answer auch nicht mit drin. Ist alles sehr kuddelmuddelig. Aber rein grundsätzlich, es hat die typische Persona-Formel reduzierter als bei den späteren Spielen. Weniger Locations, Dungeons sind zufallsgeneriert, also keine festgebauten Dungeons, wo du unterwegs bist. Es hat so ein bisschen diesen Diablo-Charakter, will ich fast sagen. Ne? Du gehst in den Dungeon rein, die Locations setzen dich dann neu zusammen. Du musst immer zu bestimmten Fixpunkten hochkommen in diesen Turm, wo du unterwegs bist. Und dann kannst du ab da weiter machen und alle paar Stockwerke ändert sich so ein bisschen Look and Feel. Die Gegner, die da sind, neue Elemente kommen mit dazu. Die Mischung funktioniert wie bei den späteren Persona-Spielen, eben nur, dass du nicht wie bei Persona 5 die handgefertigten Dungeons hast. Deshalb muss man so ein bisschen auf dieses random Zeug dann stehen.
Ja.
Ihr könnt gerne ein paar Fragen stellen, weil wahrscheinlich kann ich über das noch relativ lange dann weitersprechen. Ich fand, als Remake ist es echt gut gelungen. Ich habe ein bisschen vermisst, dass die ganzen anderen, also ich hätte gerne auch als weiblicher Hauptcharakter gespielt, aber dann hätte es noch mehr Aufwand bedeutet, was die in die Charaktermodelle mit reintun können. Aber man darf es nicht deswegen nur so als halbgare Version ansehen, weil es sieht cool aus. Die Musik haben sie nochmal überarbeitet. Das Gameplay mit, wie das Kampfsystem funktioniert, mit diesen typischen Magieschwächen ausnutzen, alles funktioniert toll. Ich weiß nicht, wer bei Sega dann die Release-Politik entscheidet, wenn eine Woche vorher Like a Dragon Infinite Wealth rauskommt, mit dem noch fast nochmal 100 Stunden RPG, und das wird auch so in die Richtung. Ich meine, PS2-Safe war bei 80 Stunden. Also wenn man davon absieht, wie lang dann Persona 3 Reload dauert. Und das einen Monat vor Final Fantasy VII Rebirth rauszubringen, über Grand Link will ich gar nicht erst anfangen oder so.
Gott.
Und du tust mir leid, ey.
Dragon's Dogma kommt auch noch.
Ich muss niemandem leid tun. Das sind alles Luxusprobleme,
die man hat.
Aber es ist natürlich...
Aber du schaffst es irgendwie. Das ist
weil halt er wie Hermine ist.
Ich schaff's ja auch nicht, weil ich habe ja auch nur meine 20 bis 30 Stunden pro Spiel irgendwo mir abknapsen können. Ja. Im besten Fall, sowas würde ich gerne über mehrere Monate verteilen. Zum Glück für euch da draußen, die Xbox-Version ist im Game Pass. Ich habe es auf PS5 gespielt, ist einwandfrei da drauf, läuft easy. Ich weiß nicht, wie es auf der PS4 ist, das ist die einzige Last-Gen-Konsole, die noch bedient wird. Sonst Xbox Series S und X plus den PC. Steam Deck wäre vielleicht nochmal interessant zu sehen, wie es da drauf läuft. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwie mal mein Save mitnehmen kann. Wahrscheinlich nicht Cross-Save von der PS5. Aber ihr könnt es im Game Pass ausprobieren. Es war ja ganz geil. Wir bekommen ja etliche Persona-Sachen im Game Pass. Letztes Jahr Persona 5 Taktika hat mir da echt viel Fun gemacht. Und wenn ihr auf diese typische Persona-Formel steht und nichts gegen zufallsgenerierte Dungeons habt und das alles so ein bisschen reduzierter und sagen wir auch mal gut langatmiger ist, das dauert schon seine Zeit, bis so die Story in Fahrt kommt.
Oh Gott.
Langatmiger? Muss man sagen, gerade wenn ich so nach 30 Stunden ist noch nicht richtig losgegangen.
Oh,
ne?
Wow.
was die Story angeht.
Und da hört Remake ja schon auf. Final Fantasy VII Remake hast du mit 30 Stunden durch.
40, ja, gut, 40 würde ich eher sagen.
Ein bisschen länger gedauert.
Aber ich weiß, was du meinst, das kommt schon schnell in Gang auf jeden Fall. Wobei, das ist nochmal natürlich ein anderer Fall hier, das hier ist eben, du musst auf diese Gameplay-Schleife Bock haben. Ja. Ne? Und die macht enorm viel Fun, finde ich wieder. Ich fand es sogar ganz cool, dass ich mich nicht so gedanklich damit beschäftigen muss, jetzt war ich noch da im Dungeon, ich will einfach in die random-generated Dinger und Feinde klatschen.
Ist es eigentlich die gleiche Location wie bei Persona 5? Bei Persona 5 bist du ja in Shibuya unterwegs gewesen.
Das ist eine fiktive japanische Stadt, meine ich, wurde unterwegs. Die Locations sind die gleichen wie in der PS2-Version. Also so zwei Malls, wo du hauptsächlich unterwegs bist, plus dieser zufallsgenerierte Dungeon und eine Handvoll kleiner Locations daneben dran. Wobei, da kann sich noch ein bisschen mehr freischalten. Das ist 20 Jahre eben fast her, wo ich es auf der PS2 durchgespielt habe. Zum Glück habe ich vergessen, wie die Story ausgeht. Das ist der Vorteil bei dir.
Perfekt.
Ja, ich habe so grob noch ein paar Sachen im Hinterkopf, aber ich freue mich schon zu sehen, wo es am Ende drauf hingeht. Ich bin sehr angetan davon, wenn du auf diese Spiele stehst, dann check's gerne aus. Bestenfalls im Game Pass, weil da musst du jetzt erstmal das Geld nicht in die Hand nehmen.
Krogi, ist das was für dich? Das würde mich mal interessieren.
Also eine Frage habe ich tatsächlich noch und wahrscheinlich bin ich einfach dumm. Und du hast es schon richtig erzählt, aber du sprachst davon, dass du das Band der Freunde stärken musst, damit sie oft im Kampf besser performen. Was macht man da? Wie kann ich mir das vorstellen?
Geht auf Dates, oder?
Unter anderem.
Naja, man datet? Wirklich?
Unter anderem. Also das Interessante ist, das Spiel ist dann so aufgebaut, du hast tatsächlich, jetzt haben wir den 1. Juni, ich wach früh morgens auf, ich muss erstmal in die Schule gehen. Ja. Dann am Nachmittag habe ich Zeit, auf meinem Handy ist eine SMS, willst du abhängen, gehen wir kurz was essen. Okay, dann gehst du mit diesen Personen essen, kannst du die Bande untereinander stärken, die haben jede Person, mit der du dich da triffst, hat so eine kleine eigene Mini-Storyline.
Okay.
Und die sind alle gebunden an die Personas, also das sind Beschwörungsgeister, die dann mit denen du Magie wirken kannst und die haben das so an Tarotkarten gebunden, damit du noch so ein visuelles System. Also du sagst, okay, mit hier meinem Freund Junpei bin ich da Nudeln essen oder sowas. Das heißt, jetzt verstärkt sich die Tarotkarte Punkt, Punkt, Punkt. Und mit der kann ich auf einmal stärkere Zauber dann wirken.
Okay, aber das dauert auch eine gewisse Zeit.
Das dauert recht lange. Du musst es immer wieder machen. Ne? Also du musst dann teilweise so 10, 20 Mal dich mit den Leuten treffen. Die Stories werden weiter gearbeitet. Und das ist echt bunt durchgemischt. Da gibt's so ein älteres Ehepaar, das so ihren Sohn beim Autounfall verloren hat. Und bei denen hängst du dann ab und quatscht mit denen. Oder zum Beispiel du bist zum Läuferteam, trittst du bei so als dem Sprint Club oder so, ne, dann geht es um einen, der so eine Knieverletzung hatte, aber sich da so durchverarbeiten möchte und dann versuchst du die Bande mit denen zu stärken, mit dem du redest. Ja, eine Sache, die mir da aufgefallen ist, so ein bisschen so im Nachhinein, du musst deinen Freunden ein bisschen nach dem Mund reden. Du musst denen die Sachen erzählen, so Multiple-Choice-mäßig, was die es wirkt ein bisschen so von wegen, ist das noch ein guter Freund zu sein, wenn ich allen nur nach dem Mund rede und nicht mal sage, du machst da eigentlich Quatsch oder so, weil die Bande stärkt sich nur, wenn ich denen sage, ja, das machst du ganz genau richtig. Mein Kollege, der scharf ist auf die ältere Lehrerin, versucht mit ihr ein Date zu arrangieren.
Moment, kommt das wirklich vor?
Ja.
Ist doch geil. Da kriegst du am Ende eine Therapie. Das kann ja sein.
Hast du Persona 5 mal gespielt? Weißt du, was die da Ärzte? Die Ärztin, da gibst du, kannst du auch deine Lehrerin daten. In Persona 5.
Hot for Teacher. Guter Song von Van Halen.
Zitiere einfach South Park. Nice.
ist das für mich, weiß nicht.
Nee, nice ist es nicht, das muss man auch sagen. Also da sollten die Japaner nochmal gucken, was so bestimmte Sensibilitäten angeht.
Ja. Gregor hat immer ein gutes Gespür dafür, das Leuten schmackhaft zu machen, weißt du? Immer wenn ich hier so sitze oder Gregor reden höre, auch bei der Jahresvorschau, wo ich da saß, dachte ich so, ey, könnte geil sein. Mhm. Aber ich glaube, rein realistisch gesprochen, muss ich sagen, dass mich allein schon diese langen Dialoge, ich glaube, wahrscheinlich abschrecken würden. Weil ich komme gerade irgendwie, also ich habe ja nur ein großes Spiel fast geschafft in letzter Zeit. Das war Baldur's Gate 3.
Das ist auch eines der größten letztes Jahr.
Genau, und ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Sorge. Aber Gregor hat mich schon influenced, in dessen Hinsicht, dass ich mir Like a Dragon anschauen werde. Mhm. Das werde ich mir geben.
Hab ich auch auf jeden Fall geplant.
Ja.
Schade, dass das nicht im Game Pass ist. Das
ja, aber da wissen sie, die hatten ja das letzte im Game Pass drin, ne? Und Sega weiß wahrscheinlich schon, da werden sie gute Chance haben, damit gut Geld zu machen mit Like a Dragon. Krogi, du kannst ja im Stream mal ausprobieren, ob das für dich ist. Ne? Ja, genau. Deutsche Texte sind übrigens vorhanden. Ich habe es hauptsächlich auf Englisch mit englischer Sprachausgabe gespielt. Du kannst aber auch ja auf Japanisch schalten, wenn du japanische Sprachausgabe haben möchtest. Für die Feels.
Ja. Also. Persona 3 oder 5?
5 eindeutig, aber 3 Reload ist schon geil.
Okay. Ich würde sagen, Leute, wir machen einmal kurz eine Unterbrechung, bevor wir hier noch die restlichen Gaming-Themen abfeuern. Da steht nämlich noch einiges auf unserem Zettel, aber vorher kleines Päuschen für uns.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben. An jedem ersten Donnerstag im Monat.
Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und bevor wir jetzt weiter über die nächsten Gaming-Themen sprechen, ihr erinnert euch vielleicht daran, wenn ihr letztes Jahr auch den Game Talk verfolgt habt, dass wir eine Koop mit Hydro Fugal hatten zum Thema Schwitzer des Monats. Da war auch immer
der Kobi. Woche damals.
Okay, jetzt ist der Schwitzer des Monats. Da ist Krogi auch immer ganz vorne mit dabei. Und du hast uns auch was zu dem Thema mitgebracht.
Ja, und weil ich ein ganz fleißiger junger Mann bin, habe ich euch eine Matz mitgebracht. Und da muss ich jetzt gar nichts erklären. Schaut doch mal rein.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Krogi und ich unterbreche ungern den Game Talk, aber es geht jetzt hier um witzige Momente aus dem Rocket Beans Kosmos, nämlich der sogenannte Schwitzer des Monats. Schwitzer bedeutet ja im Gaming sowas wie eine Situation, die brenzlig ist, die man vielleicht nicht so ganz schafft, dann aber doch geschafft hat oder eben nicht. Also man schwitzt, ja. Und da gab es 3 Einsendungen, die ich auch super fand. Wir fangen an mit einem klassischen Moment, mit einem klassischen Schwitzer. Und zwar ist es der liebe Densen, der mal wieder Mario zockt. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt.
Mein Herz! Junge, ich halte es nicht aus, mein Herz! Oh mein Gott! Mein Herz!
16 Monate.
Ey, mein Herz, ich habe einen Puls von 1 Million! Junge! Alter! Ey, ich sterbe, ich sag's euch!
Ja, was soll man da sagen? Es ist einfach Skill pur, den Densen hier mit reinbringen. Natürlich ein klassischer Schwitzermoment. Und wie er sich freut, da geht einem das Herz auf. Finde ich auf jeden Fall herrlich. Weiter geht es mit einem Moment, der nicht unbedingt was mit Gaming zu tun hat, aber natürlich mit Rocket Beans, denn es ist mein guter Freund Michael Reinke, der im Rahmen des Geburtstages ein improvisiertes Referat halten musste. Und wie das aussieht und warum er da so geschwitzt hat, das seht ihr jetzt.
Des Bienenstocks, dann fliegen die alle raus und gucken, wo die Blumen sind. Spurbienen, Aussendung, Schwärzeltanz bei Rückkehr und neuer Nistplatz bei 15 Stimmen. Neue Königin. Ah ja, das ist das Voting. Wenn die Königin nicht gut erhitzt hat, die Eier erhitzt hat hier bei der Bestiftung, dann gibt's eine neue Königin, dann wird gevotet. Und, oh, da sind wir schon am... Oh Gott.
Na, ist schon ganz leicht, naja, Anspannung da. cringe vielleicht ein bisschen, aber er hat es doch gut gemacht, er hat geschwitzt. Also meiner Meinung nach ganz klar, dass er auf jeden Fall hier ein möglicher Anwärter wäre für den Schwitzer des Monats. Weiter geht es mit einem Clip, den es auch auf dem Geburtstag zu sehen gab. Und zwar hat die Werte Mel sich zum ersten Mal in GTA versucht im Rahmen der 15-minütigen Skill-Arena. Mel hat mit Gewalt, glaube ich, nicht so viel am Hut und hat zunächst erstmal nur die Luft geschlagen, aber sie sollte die Passanten hauen, die NPCs. Und dann ging es los und dann hat sie sich für den Weg Gaming und Gewalt entschieden und das sieht so aus.
Versuch doch irgendwie den Schlag einfach nochmal jemanden.
Ja.
Die Luft. Ja, nicht die Luft.
Ja, Schande, ich würde auch gerne erstmal dahin rennen, aber dann versteckt er sich gleich wieder irgendwie.
Okay, schlag ihn. Oh, zwei, oh, oh, mein Gott.
Jawohl.
Sehr stark.
Und die hatten es beide verdient von.
Oh, oh. Ein Stern. Ein Stern hast du auch.
Ja, Mann.
Herrlich. GG Mel, Gaming und Gewalt. Tolle Leistung. Hast du auch geschwitzt, bist aber reingekommen. Jetzt liegt's an euch, Leute. Wer wird Schwitzer des Monats? Hier habt ihr eine Bauchbinde mit einem Link. Da könnt ihr mal drauf gehen und dann eben abstimmen, wer Schwitzer des Monats wird. Und ich bitte euch, sucht gerne Clips raus, die dann im nächsten Monat hier gezeigt werden. Die drei besten Clips suche ich mir raus. Ne? Also einfach Rocket Beans Kosmos gucken und immer dann, wenn ihr meint, Mensch, das könnte so ein Best-of-Schwitzer-Moment sein, dann ballert ihr den mir ins Forum. Ich schreibe mit euch, wir kommunizieren, wir tauschen uns aus und ich baller's dann hier den Clip. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Game Talk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüssi.
Leute, jetzt sitze ich hier, also stimmt gerne im Forum ab, damit wir im nächsten Monat wieder tolle Clips haben und schöne Abwechslung haben. Vielen Dank für diese Überbrückungszeit. Jetzt wieder zu dir, Fabian.
Ja, vielen Dank dir, Krogi, fürs Mitbringen dieses Themas. Ich würde sagen, wir kommen zu was, was wir in der letzten Woche hier schon mal hatten. Es ist natürlich das große Thema gewesen und es hat euch auch sehr dazu animiert, im Kommentarbereich aktiv zu sein. Es gibt da sehr viele bunte Meinungen zu diesem Spiel. Gregor und ich hatten da reingespielt, deswegen waren das eher so Early-Game-Eindrücke. Es geht natürlich um Palworld. Und wir haben uns bewusst jetzt heute nochmal den lieben Wirt eingeladen, weil ich weiß, Wirt, das ist eher deine Art von Spiel. Du bist natürlich auch großer Pokémon-Fan und mich würde mal interessieren, jetzt ist das Spiel ja mittlerweile ungefähr anderthalb Wochen im Early Access. Was hat sich so getan? Also gab es viel Produktpflege auch schon in Form von Updates, Patches, Bugfixes? Spielen es noch genauso viele Leute? Ist der Hype noch genauso da? Bist du schon im Endgame? Wie trägt das Spiel so bis zum Ende hin? Das würde mich tatsächlich alles mal interessieren, von jemandem zu hören, der da tiefer drin ist, als wir das letzte Woche schon waren.
Also, was sich in der letzten Woche so getan hat, ist halt, dass noch mehr Leute es gekauft haben. Also, ich glaube mittlerweile 8 oder 9 Millionen Leute.
8 Millionen war die letzte Zahl. Danach habe ich nichts Neues mehr gelesen, aber das muss mittlerweile dann schon mehr sein, wenn es nicht total abgeflacht ist.
Und es waren ja irgendwie, glaube ich, 1,3 Millionen Leute, die es gleichzeitig auf Steam gespielt haben. Ich glaube, PUBG war so bisher das einzige Spiel, wo dann mehr Leute das dann parallel gespielt haben auf Steam. Mhm. Wir haben ja noch nicht mal die Zahlen vom Game Pass, weil das Spiel ja auch Game Pass erschienen ist für Xbox und für PC dort.
Anscheinend wohl eine veraltete Version, habe ich mitbekommen.
Genau, ne? Die neueste Version ist immer auf Steam und die alte Version ist immer auf Xbox. Deswegen
warum?
Was heißt das?
Ja, ich glaube, damit die Leute dann sagen, hey, ich will die neueste Version spielen, kaufe ich es mir dann halt einfach.
Ich würde fast sagen, vielleicht dauert es einfach, die Xbox-Buttons in das Interface reinzupacken.
Irgendwie irgendwas wird es schon sein. Es gibt auch kein Crossplay und dafür wurde dann jetzt auch eine Roadmap angekündigt, was sie jetzt für das gesamte Jahr geplant haben, dass zum Beispiel Crossplay erscheinen soll. Mhm. Neue Pals soll es geben. Es gibt dann auch einen Versus-Modus soll noch dazukommen. Die Inseln sollen noch erweitert werden, weil diese ja auch nicht zufallsgeneriert sind. Und noch vieles mehr. Wir haben bisher noch keine PlayStation-Version. Und es wird ja immer spekuliert, ey, wann bringen sie eine PlayStation-Version raus? Morgen, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, am Mittwoch um 23 Uhr gibt es ja eine State of Play. Mhm. Vielleicht wird ja da was angekündigt, Wir wissen es nicht. Mhm. Aber ist natürlich sehr naheliegend und ich bin weit weg vom Endgame. Ich bin jetzt gerade Level 20. Es ist ein Survival-Game. Man denkt halt einfach, ist es jetzt ein Pokémon-Klon? Nein, Pokémon ist halt ist ein JRPG. Und das hier ist halt ein Survival-Crafting-Game, wo man sich dann halt die ganzen Pals fängt. Und dann ein Lager, eine Basis aufzubauen oder als Mitarbeiter dann zu nutzen. Und das ist das Besondere. Das ist das, was ich so gerne mag an dem Spiel, dass man halt sich die ganzen Pals einfängt und die dann halt einfach nicht zum Kämpfen benutzt, sondern die sind auch dazu da, um dann zu arbeiten. Und da finde ich, gibt's dann halt diesen...
Das würdest du gut, die in Sklavenarbeit dann zu
Obst
stecken.
Und ja, Wasser. Ja.
Obst und Wasser, hat er gesagt.
Ey, du lachst, aber ich glaube, du musst den Obstkorb hinstellen.
Ja, wirklich?
Ja, ja, es gibt einen Fruchtkorb im
Spiel. Kommt mir auch sehr bekannt
vor. Hast du schon so eine Basis, die so ist, wo die alle so arbeiten so und so?
Ja, ja, genau. So leider noch nicht. Also so eine ganze Fabrik hier habe ich leider noch nicht, aber da arbeite ich hin. Aber es gefällt mir ganz gut. Also ich mag halt diesen Wuselfaktor. Du packst da die ganzen Pelz hin und die fangen dann an zu arbeiten.
Was machen die dann also? Was macht so ein Elefant dann?
Die sammeln die Ressourcen.
Die schrauben Maschinengewehre zusammen. Ja, das hast du doch im Trailer gesehen, ne?
Ach so. Du hast es noch gar nicht gespielt, Krogen.
Nee. Das ist fantastisch.
Also ist tatsächlich, mir schreiben Menschen und sagen, das wäre genau dein Spiel.
Das ist wirklich, es ist schon schön. Ich habe auch, also es ist auch gar nicht meine Vermischung von Genres, aber ich hatte da schon auch Bock, die paar Stunden das zu spielen. Aber wie ist es denn so, wie jetzt sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen? Du wirst ja schon viele Stunden da reingesteckt haben, um jetzt bis Level 20 zu kommen, wo du gesagt hast, ah, okay, hier ist die, sind die Mechaniken irgendwie doch noch ein bisschen kaputt oder hier ist das Balancing vielleicht nicht in Ordnung oder trägt das wirklich auch für die, auf wie viele Spielstunden wirst du ungefähr jetzt kommen?
Ich glaub, ich bin jetzt bei 15 oder so angekommen. Mhm. Und sind hier oder da noch ein paar Bugs. Ist ja auch ein Early Access Game und das ist auch von einem recht kleinen Studio entwickelt worden. Ich habe auch schon mitbekommen, es gibt auch einige Hacker, die dann halt einfach sich in Spiele anderer rein hijacken und dann halt einfach die Pals entführen oder fangen und freilassen.
Entführen.
Wow. Also es ist ganz merkwürdig. Also es gibt schon solche Sachen. Aber es gibt natürlich auch Bugs, dass sie dann hängen bleiben und so weiter. Dass sie einfach nicht anfangen zu arbeiten, weil sie dann irgendwie im Gebäude hängen geblieben sind, weil die zu groß sind. Und das ist unter anderem auch so ein Problem, weil du hast da Gebäude, die du bauen kannst, wie in Fortnite.
Ja. Mhm.
Aber letztendlich können sie da nicht reingehen, weil die einfach zu groß sind oder die bleiben einfach in den Wänden oder Decken
hängen. Body-Shaming.
Und dann fangen die an zu hungern und sterben dann. Weil normalerweise hast du ja dort einen Obstkorb, da gehen sie dann automatisch hin, wenn sie gerade gearbeitet haben und so weiter und ernähren sich, aber manchmal bleiben sie dann hängen und sterben dann einfach.
Aber du kannst deinen Obstkorb ja auch draußen in deiner Basis hinstellen.
Habe ich ja auch gemacht, aber trotzdem ist es ja auch so, dass du innerhalb des Gebäudes hast du ja dann auch Werkbänke zum Beispiel, wenn du anfängst Sachen zu craften. Und das finde ich, das ist das Besondere.
Du hast gesagt, die dürfen nicht während der Arbeit weg vom Arbeitsplatz, Amazon Warehouse Style.
Ganz wichtig ist es bei mir, ich habe Pelz. Für die Pals habe ich ein Gebäude gebaut und für die Menschen habe ich ein Gebäude gebaut. Denn Menschen und Pals sollen nicht zusammen wohnen.
Wir wissen, was sonst passiert.
Ernsthaft? Warum ist das deine eigene Philosophie? Denn?
Nein, das hat sich einfach so ergeben, weil die hängen dann immer im Gebäude fest.
Ah, okay.
Die Decken sind ja natürlich ein bisschen tiefer für die Menschen als bei den Pals.
Du hättest die Decken auch höher bauen können, ne?
Ja, aber ich habe leider nicht zu Anfang dran gedacht. Deswegen habe ich dann extra ein Pal-Hotel gebaut, wo sie dann arbeiten dürfen.
Es klingt ein bisschen so, als wäre das für dich so der wichtigste Faktor dieses Spiels. Bist du eher so auf dieses Basisbauen und Abläufe optimieren?
Ich mag das normalerweise gar nicht.
Okay.
Ich mag das normalerweise gar nicht, aber hier ist es halt so dieses Optimierte. Du baust halt irgendetwas. Und die fangen dann an zu arbeiten, die fangen die Ressourcen abzubauen, du willst an die Werkbank, du willst dir zum Beispiel 50 Pfeile bauen. Da willst du ja nicht die ganze Zeit F gedrückt halten, damit ein Pfeil nach einem anderen gebaut wird. Hier ist einfach so, du suchst dann einen Pfeil, der dann einfach fingerfertig ist und geht da einfach hin und der fängt dann an zu kloppen und baut dann die ganzen Pfeile für dich zusammen. Also ich finde, da wird so viel Automatismus mit eingebaut, der sehr praktisch ist. Zum Beispiel ist es auch bei Survival Games, zum Beispiel Rust ist halt so, du willst jetzt zum Beispiel... sagen wir mal, du willst eine Kiste bauen. Da musst du natürlich erstmal die ganzen Ressourcen in deinen Rucksack packen, die du brauchst, und gehst zur Werkbank und baust sie. Hier ist es halt einfach so, du hast eine Werkbank und die ganzen Ressourcen sind in deiner Kiste und zum Teil auch in deinem Rucksack. Du musst die nicht alle einzeln zusammensuchen, sondern du gehst zu der Werkbank und die Werkbank weiß, dass innerhalb dieser Basis die Ressourcen sind und greift dann darauf zurück.
Ach, cool,
und das ist so praktisch, weil du wirfst dann einfach den ganzen Scheiß, den du gesammelt hast, in die Kisten.
Ja, das ist gut.
Du gehst einfach nur zur Werkbank und baust. Ich weiß, es gibt auch Mods dafür, von Minecraft und so weiter, die das haben. Aber hier ist das Spiel schon mit damit erhalten.
Ja, der eigentliche Prozess, sich da was zu craften, also jemand, der nicht aus dem Crafting-Genre kommt, ich fand das sehr langatmig, so von wegen, wenn man das selbst gemacht hat, also die Sachen, Steine wegkloppen, einsammeln, dann gedrückt halten, dann nochmal die Pokebälle mitnehmen, Entschuldigung, die Palsphären. Palsphären zu mitnehmen. Ich glaube, das sollte ich auch so ein bisschen da Richtung drängen, diese Automatismen dann mit den Perls, das sicherlich bauen, das so, weil das selber zu machen super anstrengend ist.
Ja, es geht gar nicht mehr irgendwann. Du brauchst dann so viele Ressourcen, wenn du das alles manuell abbauen oder farmen müsstest. Das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass die Perls das einfach machen dann.
Und ich finde, es sieht halt einfach schön aus, wenn du da einfach mal so oh Gott, das klingt so schlimm.
Ja, komm,
aber von deinem Drohnen aus dann herunterschaust und guckst, wie deine ganzen Perls arbeiten. Es ist, guck mal.
Wie viel Urlaubstage haben deine Perls eigentlich?
Ja. Also
was ist mit Krankenversicherung?
Krankenversicherung, ich weiß nicht. Also die werden
werden einfach nicht krank.
Aber was ist mit dem Kampf jetzt? Basenbau habe ich von dir jetzt gehört.
Genau.
Kampf. Aber du kannst auch dann, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Perls.
Die heißen Perls.
Okay. Ja. Dann ist ein Perl gerade dabei, baut deine Basis auf und sammelt Stuff. Mhm. Jetzt willst du oder kannst du noch mit diesem Perl einen Kampf bestreiten?
Genau, du kannst sie dann mitnehmen, weil du hast halt so eine Box in der Base, da packst du die dann rein und die fangen dann an zu arbeiten. Die haben ja verschiedene Attribute, der eine kann dann gut Pflanzen besehen, der andere ist dann auf der Farm und legt dann die ganze Zeit Eier oder macht dann Wolle und so weiter und so fort. Der andere, der geht die ganze Zeit sammeln, das heißt, die gehen die ganze Zeit hin, ich mag diesen Wuselfaktor.
Ja.
Und dann gibt's noch einige, die nimmst du einfach mit zum Kämpfen und da kämpfst du aktiv mit. Also im Gegensatz zu Pokémon ist es nicht so ein passiver Kampf, wo du einfach nur sagst, ey, benutzt Rankenhieb, ey, benutzt Tackle und so weiter, sondern du kämpfst aktiv mit, du hast eine Dark Souls-Rolle, du hast Gewehre, du hast Pfeile, du hast Speere und du kämpfst gemeinsam mit deinem Pal dann gegen andere Pals und versuchst sie dann zu schwächen und zu fangen oder du besiegst sie und nimmst dann deren Ressourcen mit.
Okay. Das ist aber nicht zwingend notwendig, weil du kannst auch einfach nur bauen.
Du kannst auch einfach nur bauen. Aber du
musst, natürlich auch irgendwie Monster haben, die auch in deiner Basis dann arbeiten können.
Die genau, musst du musst sie auch
fangen. Die kriegst du vom Kampf.
Ach, so. Ja, fangen wie bei Pokémon.
Ja, okay. Fangen wie bei Pokémon. Also, viele vergleichen es eher mit Ark Survival, weil da ist es ja mit den Dinosauriern und so. Und hier ist es dann halt mit den Pals.
Ah ja, okay.
Und dann hast du dann halt noch wie Arenen. Bei Pokémon hast du solche Türme, wo es dann halt Bosskämpfe gibt. Ja.
Das ist quasi auch der Story-Progress, oder? Also das hatte ich zumindest, also wenn man das so sagen kann, dass es da eine Story gibt, dass dann irgendwann heißt es so, geh zu dem Turm und besiegt da den so und so. Das kam für mich dann als Mission irgendwann. Wie viele Türme hast du schon gemacht davon?
Ich habe bisher nur einen gemacht. Ich habe gestern den zweiten Turm gefunden und der ist echt weit weg und auch super stark. Deswegen, es ist schon ein sehr, sehr großes Spiel. Du kannst sehr viel erkunden und das mag ich auch gerade so, weil sobald du einen Flugperl hast, ist es halt nicht ich vergleich's immer wieder mit Pokémon, wo du dann halt einfach gleitest, sondern du fliegst aktiv dann zu den einzelnen Orten und guckst dir die Sachen an, guckst, was für ein Level sie haben, was gibt's da für Perls, brauchst du eventuell dann ihre Ressourcen, du levelst dich dann auf, kriegst dann neue Technologien, womit du dann halt neue Sachen bauen kannst, wie zum Beispiel eine Zuchtfarm, wo du dann guckst, okay, packst du zwei Perls rein, kriegst du dann ein Ei und was für ein Perl könnte das werden. Es gibt so viele Sachen, die du dann ausprobieren kannst und ich bin gerade so stuck in diesem Game.
Hammer.
Ich habe einfach nur Angst, ey, beim letzten Mal, als ich so viel Spaß mit dem Spiel hatte, kam eine Pandemie.
Du siehst da den Zusammenhang.
Das ist richtig geil, Mann. Mach ein YouTube-Video sofort.
Ich hab so viel Spaß gehabt und ich spiele das ja gerade am Abend mit meiner Schwester und meinte so, ey, weißt du, das letzte Mal, als ich Spaß hatte, kam Covid.
Was war das
also, damals? Animal Crossing.
Ah, okay.
Okay, aber das kam, glaube ich, direkt, wo dann die Lockdowns angefangen haben.
Ja, genau.
Die Pandemie war ja vorhin schon da.
Nein, die Spiele
sind. Solange du keine Fledermäuse fängst,
er hatte zu viel Spaß. Ey, das geht ja bei Twitch auch richtig ab, das Game. Also jeder spielt Palworld.
Ja, es ist auch süchtig machen.
Ja, also das kann dir Spaß machen. Aber weißt du, ich hab so ein innerliches, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen asi jetzt, aber ich hab immer so eine Schranke vor mir, wenn alle Leute das geil finden oder eine gewisse Schwelle an Menschen das richtig feiert, dann muss ich kurz Abstand haben.
Also ich kann das verstehen.
Okay, ich find's nicht mega geil.
Okay.
Ist es für dich dann leichter, wenn ich sage, ich find's okay?
Ja, ist für mich tatsächlich leichter. Ja,
guck da mal rein. Ja, mit der Erwartung, es wird okay.
Ja, ist vielleicht besser für mich. Danke, dass du es verstehen kannst.
Ja, und es sieht einfach auch gut aus. Also man vergleicht es dann halt, es muss immer mit Pokémon verglichen werden, obwohl es komplett zwei verschiedene Genres sind.
Mhm. Ja.
Aber es sieht einfach gut aus mit
anderen. In dem Sinne, ich meine, wir haben beim letzten Mal auch nochmal von wegen gesprochen, wie nah ist das am Pokémon dran? Wird es da irgendwelche rechtlichen Probleme geben? Ich glaube, Nintendo hat sich jetzt noch nicht konkret dazu geäußert, wobei es gab so ein kleines Statement, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Leute haben angefangen, die PC-Version zu modden und richtige Pokémon-Modelle reinzutun. Ich glaube,
da ist drauf ankommen lassen.
Da wird sich Nintendo nochmal damit beschäftigen, aber hängt natürlich alles davon ab, wie wird dann mit den konkreten Designs umgegangen, weil da gab es ja auch daneben, das hatten wir ja letztes Mal besprochen, Fabian, von wegen, okay, wie nah sind die Modelle dran? Teilweise haben wir gesehen, oh, die Proportionen sind fast exakt.
Der hat's gefaked. Es stellte sich heraus, der Typ, der diese Drahtgittermodelle verglichen hat, der hat es gefaked.
Wirklich?
Ja.
Oh, wow.
Also waren eigentlich sind die Hufe breiter.
Ja, sie sind wahrscheinlich minimal breiter und so weiter und ich denke mir halt einfach so, ey, warum machst du das dann überhaupt? Ja,
als Klicks bringen.
Ja,
ist doch klar. Aber der hat's dann zugegeben, ja, er hat's einfach gefaked. Der hat einfach den Maßstab einfach angepasst, also die Größe und die
Modelle.
Ja, gut, dann würde ich sagen, du spielst da rein.
Ja.
Danke. Wir spielen das rein, was du jetzt für uns gleich erzählst, oder?
Du darfst Persona weiterspielen und du wirst nochmal, wie jetzt in ein paar Wochen, nochmal ein Update zum Thema Palworld uns hier mitbringen und wir gucken mal, wie es dann so läuft. Und wir schauen natürlich auch, ob es morgen bei der State of Play angekündigt wird. Heißt es State of Play? State of Play von Sony morgen. Wer die letzte Woche die Folge gesehen hat hier, der erinnert sich daran, dass wir im Zuge der Palworld-Besprechung auch ein anderes Spiel des Publishers kurz erwähnt haben. Das heißt Nevergrave, The Witch and the Curse. Das Spiel stand im Vorfeld ein bisschen in der Kritik, weil es sehr aussieht wie Hollow Knight. Und jetzt ist lustigerweise just Pocket in dieser in der einen Woche seit unserer Sendung eine Demo bei Steam erschienen. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel jetzt anspielen. Lustigerweise hat Pocket Pair sich bei Steam rausnehmen lassen aus der Entwicklerzeile. Die sind dann nur noch als Publisher gelistet. Ja, okay. Da steht jetzt ein Studio namens Frontside 180 als Entwickler drin. Das ist aber eine hundertprozentige Tochter von Pocket Pair. Mhm. Also man weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Und ja, das Spiel sieht aus ein bisschen wie eine etwas billigere Version von Hollow Knight. Ich meine das gar nicht negativ. Es hat so ein bisschen, ich sehe da auch so ein bisschen so Cuphead oder es gab mal dieses Cuphead-Clone-Spiel, dieses Enchanted Portals, was so ein Stil hatte.
Grauenhafter Müll.
Ja. Genau. Das Spiel ist spielerisch tatsächlich nicht so richtig wie Hollow Knight, meiner Meinung nach, weil es ist zwar ein Metroidvania, es hat aber auch Roguelike-Elemente und man kann es, was man hier sieht, auch zu viert spielen. Das geht in der Demo noch nicht, die Demo ist nur Singleplayer. Es gibt aber auch so Sachen wie, genau, man sieht es hier gerade, man baut sich eine Basis auf, das scheint automatisch in jedem Pocket-Pair-Spiel einfach drin sein zu müssen, dass man da auch Ressourcen sammelt und sich eine Basis baut.
Hat er sich selbst gerade.
Ja, der hat es gerade selbst gekocht.
Ja, okay.
Lecker. Ich fand aber die Demo oder finde sie nicht schlecht. Also, wie gesagt, es ist ja kein Hindernis, da einfach mal reinzugucken. Das Spiel soll relativ bald schon erscheinen, nämlich im ersten Quartal noch. Und war ein bisschen überrascht, es läuft nicht richtig gut auf dem Steam Deck, was echt seltsam ist bei so einer Art von Spiel. Es hat immer so zwischen 40 und 45 Frames ungefähr gehabt. Und ich dachte schon, das ist ein fixes 60-Frames-Spiel. Aber ich wollte es halt nochmal mitbringen, weil wir es letzte Woche hier angesprochen hatten. Ist das was, was euch interessiert prinzipiell?
Ja, ich habe es ja leider zeitig nicht geschaut. Ich hätte gerne auch nochmal reingeschaut hier vorher. Es werden ja jetzt eh sehr viele Demos nochmal in der nächsten Woche kommen, wenn das Steam Next Fest dann losgeht. Und da kann man sich das jetzt schon mal angucken. Auch ein anderes muss man gucken, wie der Titel heißt, werde ich mir auch nochmal anschauen für die nächste Woche. So ein, ich weiß nicht, irgendwo aus Europa, glaube ich, ist es produziert, was so sich ein bisschen an PS1-Japaner-RPGs anlehnt, so ein bisschen Breath of Fire-Style, gibt es da auch so ein Game. Ich glaube, hier bei dem Spiel ist es ja mehr so der, wenn du es auf den ersten Blick Screenshots mit Hollow Knight vergleichen möchtest, es ist eben dieser typische, diese dicken Outlines, die du siehst, ne? Wie das Farbschema ungefähr zusammenkommt. Es fühlt sich natürlich jetzt, wie ich den Trailer mal ausführlich gesehen habe, überhaupt nicht wie Hollow Knight an, ne? Also im Gewissen mit dem Gameplay und wie das so alles zusammenkommt. Aber ist natürlich verständlich, dass im Kielwasser der ganzen Vorwürfe mit Palworld und Vina ist es an anderen Vorlagen dran, dass sowas natürlich dann auch mit besprochen wird. Ich schaue es mir aber an bis zur nächsten Woche und dann hoffe ich mal einen besseren Eindruck zu haben, denn Steam Deck werde ich erstmal nicht spielen nach den Anmerkungen hier.
Ja, schade, das ist eigentlich ein perfektes Steam Deck-Spiel. Wie ist das bei dir, Wirt, nachdem du die Metroidvanias für dich entdeckt hast? Wäre das ein Spiel, wo du reinschaust?
Ach, definitiv, also vor allem, weil auch Anfang des Jahres ja auch das neue Prince of Persia erschienen ist, wo ich sagen muss, es ist zwar jetzt nicht das anspruchsvollste Metroidvania, aber es macht Spaß.
Ich finde es erstaunlich anspruchsvoll. Hammer. Also ich fand es schon nicht leicht. Hast du es durchgespielt?
Nee, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich fand so jetzt die Bossfights, die waren alle so okay.
Ach, spielst du auf einem Standardschwierigkeitsgrad?
Ja.
Also zum Ende hin gibt es da schon Sachen, die schwierig sind. Also fand ich zumindest. Und es ist auch sehr umfangreich.
Aber genau, ich finde es halt einfach erstaunlich, dass es auch sehr umfangreich ist. Ja, und bisher hat es mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen abschalten würde ich jetzt nicht wegen Metroidvania. Ich bin halt so ein bisschen. Es ist ein Genre, das halt ein bisschen sehr weit verbreitet ist und beziehungsweise zu oft jetzt kam. Es gibt so viele davon. Es kommt ja jetzt demnächst noch das von diesen EA, wie hieß das Ding nochmal? Das amerikanische.
Tales of Kanzera.
Genau, das kommt ja auch noch. Also das sah auch interessant aus. Also Metroidvania gerne, immer wieder, aber ist zu viel im Moment.
Okay, dann würde ich sagen,
nein, für mich ist nichts.
Ich hab's höflicherweise einfach unter den Tisch fallen lassen, weil ich schon dachte, das ist nichts für Krogi.
Nee, für mich ist das
nicht. Ich habe aber ein anderes Spiel, was für dich was ist. Das hast du nämlich selber auch vorgeschlagen, dass du das gerne mitbringen möchtest. Das ist einer der Titel, hatten wir letzte Woche hier auch im Let's Play und ist Ende der Woche erschienen. Erstmal nur für PC, soll später auch für PlayStation und Xbox nochmal kommen. Von Keen Games, es geht um Enshrouded. Was kannst du, lieber Krogi, uns noch über Enshrouded sagen? Weil du klangst ja relativ begeistert in unserem
Vorabgespräch. Ja, und ich war komplett überhaupt nicht im Vorfeld so angefixt, muss ich sagen. Mhm. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe gerade deinen Plan hier ein bisschen bekleckert.
Ich habe ihn extra mehrfach rausgelobt, weil ich wusste, dass
der Game Talk ist viel besser geworden, seitdem man diese kleinen Kladden hier bekommt. Ja. Das freut mich.
Dann weißt du, was du sagen musst.
Ja, dann weißt du, was man sagen muss. Das ist ganz schön. Zu Enshrouded. Nein, ich hatte im Vorfeld da gar nicht viel mitbekommen und war auch gar nicht so sehr gehypt, weil im Prinzip sind diese Survival-Crafting-Games auch eine Sache, an der ich ja auch relativ satt bin, muss ich sagen.
Zu viel.
Ja, genau. Aber komischerweise spielt sich Enshrouded butterweich. Also es sieht wirklich richtig schön aus. Du hast verschiedene Aspekte, die ich so in einem Crafting-Game noch nicht hatte. Wir haben eben gesehen, du hast die Möglichkeit, dir einen Gleiter zu bauen oder auch einen Greifhaken. Bisschen Zelda-mäßig geklont, wenn man das immer jetzt mal so reingeben mag. Finde ich aber ganz, ganz schön gelöst in dieser Art von Spiel. Und du hast maßgeblich zwei verschiedene Zustände der Welt. Einmal gibt es das Miasma. Das ist ein für mich noch nicht ganz klarer, also ich weiß nicht genau, was damit auf sich hat, aber es ist ein Nebel, in dem du nur eine gewisse Zeit überleben kannst.
Das Miasma aus Zelda, ne?
So.
Oh ja,
ja. Stimmt. Also das, dann, ne, da gibt's auf jeden Fall einen klaren Zusammenhang. Auf jeden Fall ist es insofern schön, weil du hast einmal diese Miasma-Areas und du hast die normale offene Welt, wo du nicht in diesem Zeitcontainer gefangen bist. Also du musst halt, wie gesagt, innerhalb von 5 Minuten aus diesem Miasma raus sein oder du trinkst Tränke, mit denen du dann länger darin sein kannst. Dort sind stärkere Gegner. Darin findest du aber auch andere Ressourcen, die du benötigst, um gewisse Gegenstände zu craften, was ich ganz spannend finde. Und du kannst dieses Spiel mit maximal 16 Leuten parallel spielen. Mein Peak war jetzt zu 10 und es war richtig flüssig und hat Bock gemacht. Also ich glaube, das ist kein Game, was jetzt damit brilliert, dass du alleine das Spiel zockst und einfach ein bisschen craftest. Wobei das Crafting-System, was mir eigentlich nie Spaß macht, macht mir in dem Spiel Spaß. Das ist relativ intuitiv gelöst, was ich gut finde. Aber gerade in einer größeren Gruppe bietet das Spiel, glaube ich, also für mich persönlich all das, was man sich so wünscht. Du kannst craften, du kannst mit deinen Leuten auf Expeditionsreise gehen. Das ist nicht prozedural generiert, das ist alles fix so. Du weißt, wo deine nächsten Stationen sind. Du kriegst Quests, die du absolvierst. Du kannst Magie anwenden, also es erinnert mich eigentlich ein bisschen an Valheim, um ehrlich zu sein. Mhm. Ne? Du hast ja auch dieses Prinzip, dass du Nahrungsslots hast, die dir gewisse Stats geben. Das hast du auch in Enshrouded. Aber für mich ist es gerade das bessere Valheim. Und dafür, du hast auch Endbosse, die du dann legen kannst mit deiner Crew. Und es macht einfach Spaß, mit vielen Leuten da rumzuwerkeln und rumzufuschen. Und es läuft halt flüssig, und das hat mich so überrascht, für einen Early Access-Titel. Mhm. Und dafür, dass ich gar keine Erwartung hatte, bin ich gesund gehypt gerade. Also es macht einfach Freude, das gerade zu zocken. Und ich kann es euch empfehlen.
Cool.
Kannst du mehr zu dem Bausystem erzählen? Weil ich habe jetzt irgendwie auch von Leuten gehört, dass das Bausystem ja in Enshrouded ganz besonders sein soll, also beziehungsweise ganz anders.
Naja, dafür muss man, glaube ich, dafür müsste ich jetzt wissen, wie ein Bausystem sonst im Kern funktioniert. Da habe ich mich auch gerne bei Rust und so immer rausgehalten, weil mich das immer abgefuckt hat. Ah, okay. Also verstehst du, ich fand das immer ultra nervig, genau die Aspekte, die du eben genannt hast bei Palworld, dass du deine Kisten haben musst und dein Rucksack und dann passt das alles nicht. Das fand ich immer ätzend. Aber im Prinzip ist es hier so, das kann ich sagen, du hast eine Flamme, die du errichten musst, und an dieser Flamme, die musst du stärken, und je nachdem, wie stark deine Flamme ist, desto größer ist der Bereich, an dem du bauen kannst. Du kannst nicht einfach sowas bauen, also du kannst nicht einfach so sagen, hier ist jetzt mein Grundstück, in Anführungszeichen, sondern du musst erstmal diese Flamme setzen.
Die setzt dein Grundstück.
Genau, die setzt dein Grundstück, und die kannst du vergrößern. Was ich euch sagen kann, und was für mich auf jeden Fall das absolut geilste ist an diesem Bausystem, dass du Minecraft-mäßig dich auch einfach Terraforming-Style in die Erde bauen kannst. Mhm. Und das kostet dich auch gar keine Ressourcen. Das ist geil. Also du kannst dir super schnell einfach eine Höhle bauen mit so einem, ne, wir waren einfach 10 perverse, nackte Männer, die einfach in der Höhle saßen und hatten einfach eine gute Zeit. Und das fand ich einfach schön, dass
im Spiel,
ja. Im Spiel auch. Und das fand ich halt schön, dass das geht. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ansonsten sammelst du natürlich Ressourcen wie in anderen Games auch. Und siehst du, dass du Steine bekommst, Holz bekommst oder was auch immer für dein Dach, Feuerstein. Aber es ist nicht so, dass es ganz nervtötend ewig Zeit gekostet hat. Das kann ich auch hinzufügen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ja, du beschwörst dann die Geister von Verstorbenen. Wie das storytechnisch zusammenhängt, weiß ich nicht, weil ich noch nicht so viel Zeit drin investiert habe. Aber auf einmal hast du dann einen Schmied, der dir hilft, weil du seinen Geist dann wieder beschworen hast. Und dann steht er bei dir in der Bude und ist da und macht seine Arbeit. Also wirklich, ich habe nichts erwartet und dafür sehr viel bekommen. Und es hält mich gerade mit einem gewissen Stamm an Leuten richtig bei Laune.
Nice, also das heißt, du wirst auch noch weiterspielen?
Ja, ich werde weiterspielen. Das habe ich nicht erwartet.
Gab's auch, es gab die Erfolgsmeldung, ne? So 1 Million Exemplare irgendwie schon.
Ja, ja, zumindest. Genau.
Und Made in Germany, ne?
Made in Germany, Keen Games, da habt ihr wahrscheinlich sogar mehr Infos über die. Ich habe nur gelesen, dass die Sacred 3 damals wohl daran mal sie beteiligt.
Lange ist her.
Das ist schon ewig. Lange her. Das kannte ich. Ja, und sonst waren es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Handy Games waren oder so. Stand auch Anno 1701 drauf, das ist ja noch länger her.
Es könnten aber auch Nintendo DS Ports oder sowas
sein, ne? In der Art. Ne? Also das, ich kann da wirklich nichts zu sagen, aber der Firmensitz ist in Frankfurt. Dementsprechend soll es wohl Deutschland sein.
Ja. Was haben wir denn da? Portal Knights haben die gemacht.
Oh ja, stimmt, Portal Knights.
Olympus Rising sehe ich hier. Sacred 3 2014.
Ach, so lange her.
Weiß nicht, was Olympus Rising ist. Wahrscheinlich so ein Handy-Aufbau-Game.
Das sieht vom Screenshot her danach aus.
Olympus Rising Tower Defense auf Android und Apple.
Das war auch. Aber es kommt wirklich gut auch an bei der Spielerschaft.
Freut mich auch, dass das also, nicht
gute
so
Nachricht
untergeht.
Aus Deutschland. Gute Nachricht aus Deutschland.
Das ist schön, auch mal so eine Erfolgsmeldung jetzt hier am Ende zu haben. Also du bleibst da am Ball, Krogi?
Ich bleib am Ball, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, ihr seid auch gerne eingeladen. Ich habe einen Server gerade. Der heißt nicht Krogis Palace, sondern Corgis Palace of Love.
Passwort, weil du dich verschrieben hast.
Ne? Nein, habe ich Wurst gemacht.
Alles kleine Hunde da.
Passwort ist Love24. Kommt gerne dazu.
Okay. Ist das auch für alle Leute da draußen gerade?
Nein, ich hab's doch gerade gesagt.
Ist das schön? Ja, ich dachte, das war für.
Sagst du Schlaganfall oder was?
Sorry, das ist ja Toastbrot.
Die umgedrehte Ananas da.
Ja, ja, schön. Dann kommt auf Krogis Enshrouded Server, spielt mit ihm da. Ja. Und ich glaube, jetzt können wir fast unsere Sendung hier für heute beschließen. Wir haben nämlich schon wieder ordentlich viel bequatscht und wir wollen noch einen kleinen Ausblick machen auf das restliche Programm diese Woche. Ihr habt es vorhin schon gehört, es gibt das Tekken-Turnier am Donnerstag, unter anderem mit Gregor Wirth, aber auch noch vielen anderen Menschen, die sich da auf die Schnauze hauen möchten. Davor am gleichen Abend gibt es ein Spiel, über das wir hier letztens schon mal gesprochen haben, als die Demo erschienen ist, nämlich Granblue Fantasy Relink, ein sehr schönes neues JRPG. Das spielt auch ihr beiden just, ne? Ja. Zusammen dann?
Genau. Ich hoffe, dass wir bis dahin dann die fertige Version haben, dass wir mal reinschauen. Die Demo hatten wir ja beide schon gespielt, ne?
Ja. Also der Multiplayer bestand ja darin, so ein bisschen Monster Hunter-mäßig dann einen Boss zu erledigen. Mal schauen, was wir dann am Donnerstag machen werden.
Genau, da schauen wir dann in Ruhe gemeinsam ein.
Genau, das vor dem Tekken-Turnier. Ansonsten fragt ihr euch vielleicht noch, was ist mit Suicide Squad? Da ist auch ein bisschen das Problem des Zugriffs auf eine fertige Version. Da gab es schlicht keine Testmöglichkeiten, bevor jetzt wirklich so die Early-Access-Phase losgeht. Es wird aber definitiv diese Woche Programm dazu geben. Also ich glaube, ihr macht da unter anderem was. Und ihr, also in irgendwelchen Konstellationen spielt ihr auch zusammen
Suicide Squad noch diese Woche. Aber wir haben auch noch keinen Zugang dazu.
Ja, aber ich gerade eingetroffen. Ja, wir haben am Freitagabend wird es noch ein kleines Let's Play hier auf dem Sender geben. Da bin ich mit dabei. Ich weiß noch nicht, in welcher Suicide-Rolle ich dann sein werde.
Was wäre denn, wär denn deine Lieblingsrolle?
Ja, wir wollen alle Harley Quinn sein, ist doch klar.
Ah, okay. Warum wollt ihr alle Harley Quinn sein?
Ja, ey, komm.
Die hat den Hammer, den kann sie schwingen.
Aber King Shark!
So nämlich. Ja, Baby Shark.
Nein.
Geiles Lied. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Spiel jetzt final wird. Es ist immer so spät den Zugriff zu bekommen. Das kann heißen, die arbeiten bis zur letzten Minute daran oder es ist server-related oder es ist so, vielleicht ist es besser, wenn man gar nicht so viel darüber im Vorfeld berichtet. Ist es für mich irgendwie noch alles möglich?
Trotz aller, die Unkenrufe werden natürlich immer stärker. Gerade wo das fühlt sich ein bisschen so selbsterfüllend dann von wegen, dann auch beim Launch, Early Launch hier nochmal Probleme und so weiter und so fort. Mir machen die Spiele von Rocksteady Spaß, die sie bisher gemacht haben. Und ich würde aber trotzdem
mal. Ja, es waren alles fantastische Spiele. Ja.
Und ich würde mir trotzdem mal hoffen, dass wir immer noch ein gutes Spiel mit Suicide Squad bekommen und dass sie nicht daran scheitern.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen.
Das stimmt. Also, schaut da rein am Freitag Suicide Squad hier und ihr, glaube ich, eine andere Konstellation nochmal.
Mittwoch schon.
Mit Denzen und Chiara
noch. Einfach bei Twitch nachgucken. Wir sind ja die Top-Streamer Deutschlands und sind dann im unteren Drittel eurer Liste zu sehen. Also,
ich habe immer was dabei.
Wenn man von hinten sortiert. Ne? Ja,
das ist immer wichtig. Luft da oben ist immer wichtig, Gregor. Ja. Bist du unzufrieden?
Wir greifen nach den Sternen.
Ja, schön. Und ich glaube, damit sind dann auch die großen Games-Releases dieser Woche behandelt, wenn wir das noch haben. Ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss für heute. Schön, dass ihr alle da wart und so viel Themen mitgebracht habt und Meinungen für diese Sendung. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder beim Game Talk. Schreibt uns fleißig in die Kommentare, was uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Das würde uns sehr freuen und helfen. Ich gucke natürlich auch wie immer rein. Bis dahin habt noch eine schöne Woche und tschüss.
So gut gemacht, Fabian.
Das ist nett. Dankeschön.